Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Matinee mit dem Titel Wie käuflich ist die Republik? Regeln für den Lobbyismus. Und ich begrüße ganz besonders herzlich unseren Referenten und Diskutanten heute Morgen, Herbert Hönigsberger, der zusammen mit Andreas Kolbe und Sven Osterberg eine Studie in der Otto-Brenner-Stiftung herausgegeben hat, Marktordnung für Lobbyisten, wie Politik den Lobbyeinfluss regulieren kann. Veranstalter des heutigen Vormittags sind die Vereine Business Crime Control und Kunstgesellschaft und die Nachdenkseiten Gruppe Frankfurt. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ich hoffe, dass niemand was dagegen hat. Wenn jemand hinterher meint, dass seine Intervention in die Diskussion nicht auf den Nachdenkseiten gesendet werden soll, dann sollte er sich hier melden, dann wird das selbstverständlich herausgeschnitten. Ja, Marktordnung für Lobbyisten ist ein Thema, was hochaktuell ist. Herr Hönigsberger hat mir gesagt, dass bei Ihren Voruntersuchungen herauskam, und es ist sehr viel voruntersucht worden, Presse, Internetforen, Blogs, Meinungsäußerungen, dass das Thema Lobby ein Thema Nummer eins ist heutzutage. Die Kritik an den Verhältnissen zentriert sich an der Kritik des Lobbyismus. Wir werden nachher noch sehen, woran das liegt. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, ist es ja Tradition bei der Matinee, dass zunächst auch mal ein bisschen gesprochen wird über die Person, den Werdegang, die Beschäftigungen, die Arbeiten des Eingeladenen. Deswegen an Herrn Hönigsberger zuerst mal die Frage, wie kommt man als ein gelernter Politikwissenschaftler und studierter Politikwissenschaftler dazu, statt, wie das ja auch vielleicht denkbar wäre, an die Universität, in die Forschung zu gehen, in eine praktische Betätigung hineinzugehen, die heißt in Ihrem Fall Politikberatung. Daneben natürlich beschäftigen sich wissenschaftlich mit den ganzen Fragen. Das vielleicht als Eingangsfrage. Wie sind Sie Politikberater geworden?
Du liebe Zeit, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Aber gut, ich versuche es mal kurz darzustellen. Warum nicht Wissenschaftssystem, sondern praktische Politik? Weil es spannender ist, weil es interessanter ist, mehr an Herz, Nieren und die Nerven geht. Und wenn man sowas gern hat, und das habe ich, dann macht man das. Am Beginn vielleicht einer solchen, sagen wir mal, Anführungsstriche, Karriere steht, das wird man ja in Frankfurt ungeschützt sagen dürfen, selbstverständlich 1968. Also ich kann mir zum Beispiel persönlich nicht vorstellen, dass ich je Politikberater in dieser Form geworden wäre, wie ich das bin, ohne die Bewegung von 68, ich bin in Heidelberg studiert. Heidelberg nimmt für sich in Anspruch, nach Frankfurt und Berlin die dritte Hochburg dieser Bewegung seinerzeit gewesen zu sein. Ich war zwei Semester lang, was schon außergewöhnlich ist, Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses dieser Universität. Das ist die Vorerfahrung, die man in dieses Geschäft hineinbringt. Die geht zumindest an dem Punkt mindestens so weit wie Gerhard Schröders Juso-Erfahrung, der die auch eingebracht hat. Der zweite Punkt ist vielleicht, und das hängt aber miteinander zusammen, ich habe 1983 bei den Grünen gearbeitet, also ich war Mitarbeiter beim Fraktionsvorstand der Grünen, dem ersten Fraktionsvorstand. Sie müssen das eigentlich alles erinnern, Otto Schily war damals noch Grüner, also war der eine Chef, Petra Kelly war die zweite Chefin und Marie-Louise Beck-Oberdorf, wie sie damals hieß, die dritte Chefin. Ich war da der Mitarbeiter mit der Personalnummer 0001 so in dieser Fraktion. Und war allerdings, um das gleich etwas zu relativieren, derjenige als Vierter eingestellt worden ist, aber mit H war ich der Erste im Alphabet und deswegen hatte ich die Personalnummer 0001. Also diese beiden, ich finde, epochalen Ereignisse in der bundesdeutschen Geschichte, nämlich die Bewegung von 68 und ihre Folgen und die Parteiwertung und Formierung der Grünen auch als Bundestagsfraktion sind für mich sicherlich entscheidende Eckdaten, in die Politikberatung zu gehen. Ich habe zusammen schon mit einem Kollegen 1983, da wurden wir ja als grüne Mitarbeiter schon in den Hochschulen als Gastreferenten herumgereicht, um zu erzählen, wie das da ist, in Bonn schon damals den Entschluss gefasst, mit meinem Kollegen Jürgen Treulip zusammen, der erster Vorsitzende in Berlin übrigens war. Das war damals eine Qualifikation für wissenschaftliche Mitarbeiter im Bundestag, erster Vorsitzender gewesen zu sein. Dass wir, wenn wir mal dort aus diesem politischen Betrieb ausscheiden, selber Hochschulseminare zur Politikberatung machen. Das haben wir dann auch ab dem Jahr 2000 gemacht. Wir haben damals den an sich größten deutschen Seminarverbund zur Politikberatung in den Hochschulen aufgebaut. Das hieß damals Wissenschaftliche Politikberatung im Deutschen Bundestag. War eine Blocklehrveranstaltung an 4 Hochschulen, FU Berlin, Humboldt-Universität, Heidelberg natürlich und Viadrina Frankfurt-Oder. Haben dadurch dieses Seminar im Laufe von 6 Jahren etwa 1000 Studenten durchgeschleust, die bei etwa 400 Politikern, also Bundestagsabgeordneten, Praktiker gemacht haben. Und in diesem Kontext dieses Hochschulseminars ist dann die Idee entstanden, also Politikberatung in einer neuen Form, ich habe es ja in anderer Form schon auch vorher betrieben, in einer neuen Form zu betreiben, nämlich als Gründung aus diesem Hochschulseminar heraus, nämlich als gewissermaßen ein Bündnis der alten politikversierten, an marxismuskritischer Theorie und ähnlichen geschulten älteren Herren, die wir mittlerweile sind, und den dynamischen Youngstern, die wir da in diesen Seminaren getroffen haben. Und aus diesem, wie soll man sagen, Impuls heraus ist Nautilus Politikberatung entstanden. Sie können die auf der Webseite das nachlesen. Nautilus Politikberatung hat ja also viel dokumentiert auf der Webseite, da steht auch diese ganze Geschichte. So, und das ist im Grunde der Hintergrund. Ich muss schon für mich in Anspruch nehmen, dass eine gewisse Leidenschaft für Politik und das Politische der Hintergrund ist, um Politikberatung zu betreiben. Ich habe mich aber nie entschließen können, obwohl das verschiedentlich auch im Gespräch war, selber für irgendwas zu kandidieren. Das ist dann auch eine Lust- und Neigungsfrage. Aber die Leidenschaft für das Politische und die Politik von guten Politikberatern und guten Politikern, die es ja auch geben soll, unterscheidet sich nicht substanziell.
Nicht substanziell.
Ja, würde ich sagen, immer, ist die gleiche Leidenschaft erforderlich.
So. Okay, aber ich dachte immer, Politikberater, die haben so eine reflexive Distanz auch noch. Die Politiker, ja, vielleicht auch.
Gute, deswegen beharre ich jetzt auf gewissen Parallelen und Gemeinsamkeiten. Gute Politiker haben ebenso eine reflexive Distanz zum Betrieb. In Frankfurt kann man ja mal das Stichwort Josef Fischer in die Runde werfen, den ich persönlich gut kenne und in dessen Umfeld der Fischergang in Bonn ich mich ja in den Anfängen auch bewegt habe. Den halte ich für einen sehr reflektierten Politiker, der auch in einer selbstreflexiven Distanz zum Politischen immer wieder steht, vor allem wenn man mit ihm abends nach dem Betrieb geredet hat. Außerdem ist er der Politiker, der die meisten Bücher über sein eigenes Tun und Trachten geschrieben hat. Man muss die Positionen nicht teilen, man muss die gesamte Praxis von Herrn Josef Fischer nicht teilen. Ich tue das in großen Teilen, mache ich das. Aber jedenfalls kann man sich sicherlich darauf verständigen, dass er zu den nachdenkenden Politikern zu zählen ist. Da gibt es übrigens eine ganze Menge, wie ich gelernt habe in Bonn und Berlin. Allerdings nicht gleichermaßen. Und es gibt natürlich auch das andere Kaliber Leute, die über gar nichts mehr nachdenken. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen. Die brauchen dann gute Politikberater.
Ja. Ja. Also bleiben wir doch einen Moment noch bei dem Projekt Nautilus. Da habe ich jetzt gelesen darüber, es sei intergenerationell angelegt, das haben Sie schon angedeutet, also Studierende, die jetzt Politikberater studieren und das werden wollen, die nehmen Sie da unter Umständen auf. Inzwischen gibt es 20 Mitarbeiter, Netzwerkstrukturen, Netzwerk von Selbstständigen, Da steht zum Beispiel drin als Stichwort kooperative Wahrheitssuche und parteiische Moderation. Da bin ich ein bisschen nicht drüber gestolpert. Das steht da wirklich drin. Können Sie das nochmal erklären? Kooperative Wahrheitssuche. Gibt's das? Ja. Und wie machen Sie das in diesem Netzwerk?
Ich muss jetzt insofern ein bisschen schmunzeln. Das hat einer der jungen Theoretiker formuliert und es steht da jetzt drin. Ich finde es aber nicht schlecht. Kooperative Wahrheitssuche ist ja was Schönes. Praktisch heißt das aber nur, dass man zusammen diskutiert, sich gegenseitig über die eigenen Lektürefrüchte orientiert. Dies allerdings, und das ist schon ein Punkt bei Nautilus, in sehr intensiver Form. Also regelmäßig über längere Stunden hinweg, Austausch von Papieren, gemeinsame Formulierungen, Formulierung von Studien und so weiter. Also ein intensiver interner Diskursprozess. Das versuche ich jetzt mal einzufangen, das schöne Wort von der kollektiven Wahrheitssuche.
Ja, das heißt ja, so würde ich das verstehen, auch nicht, dass einer immer schon Recht hat, ne? Oder eine Position sich unbedingt durchsetzen muss.
Das heißt es in der Tat nicht. Allerdings, ich meine, es gibt natürlich gute Politikberater, glauben immer, dass sie Recht haben. Das heißt, dort stoßen eine ganze Menge Rechthaber aufeinander. Das macht aber die Diskussion ganz, ganz interessant. Es wird dort schon von der These ausgegangen, man habe ausgewiesene Positionen und stellt die dann halt zur Diskussion.
Ja. Parteiische Moderation, da steht dann zur Erklärung, dass der mögliche gesellschaftliche Erkenntnisstand versucht wird einzubeziehen oder zu erreichen. Also im Sinne einer Aufklärung. Ja. Dass also nicht Moderation so verstanden wird, man hat so verschiedene Positionen und dann moderiert man da irgendwie neutral dazwischen herum, sondern schon irgendwie so eine Art Maßstab. Ne? Also der mögliche gesellschaftliche Erkenntnisstand, was immer das dann im Einzelnen heißt. Es sind erstmal vielleicht Lehrformeln, aber es ist ja doch eine Orientierung. Ich kenne so diese gruppendynamische Moderation, neutral sein und so weiter. Das ist nicht gemeint. Ne?
Nein, ich meine, wir sind unter dem Vorzeichen wissenschaftliche Politikberatung angetreten, was zunächst mal nichts anderes meint als den Versuch, das an wissenschaftlichen Erkenntnissen, das in verschiedenen Wissensgebieten zusammengetragen wird, wobei für uns also vor allem Politik, Soziologie, Ökonomie, Philosophie natürlich im Allgemeinen auch unbedingt in geringerem Umfang Jurisprudenz zählen. All das, was man also selber imstande ist, aufzugreifen, in einem solchen Unternehmen zu bündeln, das geschieht ja auch schon selektiv. Also wir können natürlich nicht den gesamten Wissenschaftskosmos, der global existiert, abgreifen, sondern es geschieht natürlich nach theoretischen Neigungen her selektiv. Aber das dann, was als brauchbar erscheint und was als, wie soll man sagen, auch Lückenfüller brauchbar erscheint, wo man Defizite des politischen oder der Politikdiskurse entdeckt, das dort einzuspeisen und mit dem zusammenzufügen, was an vorhandenen politischen Ausführungen und Aussagen identifizierbar ist. Das meint wohl Moderation in diesem Sinne, also das Zusammenführen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das halte ich schon für einen zentralen Aufgabenpunkt von Politikberatung, also nicht bloß irgendwelche Phrasen generieren oder Slogans oder einfach nur banale, und das geht auch meistens schief, machtorientierte und kurzfristige Perspektiven dort zu lancieren, was also so aus unserer Sicht die Spezialität vieler Agenturen und Public Relations Unternehmen ist, sondern tatsächlich sich eines gewissen theoretischen und analytischen Fundus zu vergewissern und diesen dann, wo immer es geht und angemessen erscheint, einzuspeisen in den Diskurs der, der Politik.
Also es geht nicht um die berühmten Spin-Doktoren, die, also so, was weiß ich, wie mache ich den Wahlkampf so, dass meine Zielgruppen glauben, was ich meine, obwohl ich selber noch was anderes meine und so.
Also das langt mir dann bei dem parteiisch, selbstverständlich, das ist ja aufgrund der Website kein Geheimnis, sind wir stärker im rot-grünen Kontext verortbar als in anderen Kontexten, obwohl wir immer schon Texte verfasst haben, die also rot-grün plus diskutieren und dieses Plus sowohl von der Linkspartei, neuerdings über die Piraten, wir haben die Chance bekommen für die Böll-Stiftung, eine Studie über die Piraten zu machen, bis hin zu FDP reicht. Also dieses Rot-Grün-Plus schließt aus unserer Sicht natürlich bestimmte Varianten des Linksein, des Linken, aber auch des Liberalismus ein. Und im Kern steht Rot-Grün-Plus, Rot-Grün, insofern auch parteiisch. Das ist das mit parteiisch. Nein, also nicht einfach nur, wie soll man sagen, für jedermann und gleichermaßen, sondern das stark orientiert, obwohl wir schon auch gute Kontakte zur Adenauer Stiftung haben, denn das ist ja auch eine durchaus ernstzunehmende und seriöse Institution.
Kommen wir jetzt mal, weil die Zeit ja auch voranschreitet, zu der Studie selber. Da wäre für mich ja jetzt die erste Frage anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben. Gab es hier einen Auftraggeber, also jetzt aus diesem Spektrum, was Sie politisch gerade so benannt haben, oder aus dem gewerkschaftlichen Spektrum, ist ja erschienen bei der gewerkschaftlichen Stiftung, Otto Brenner Stiftung, der IG Metall. Gab es einen Auftraggeber oder...
Ja, da muss man immer auch aus formalrechtlichen Gründen sehr präzise sein. Es gibt keinen Auftraggeber. Die Brenner Stiftung ist Förderer.
Ja.
Und das hat stiftungsrechtliche und so weiter Gründe. Sie hat uns keinen Auftrag erteilt, sondern sie hat ein Projekt gefördert, das wir gemacht haben. Das entspricht immer auch den Realitäten, denn die Brenner Stiftung ist zwar eine, wie ich finde, politisch sehr rege Stiftung, die gute Sachen macht, aber sie hat keine sonderlich großen Budgets. So ist in solchen Studien immer ein beträchtlicher Eigenanteil auch enthalten. Das mit der Förderung trifft es in der Tat. Die Studie selber ist, ich nehme an, dass der Name bekannt ist, von Thomas Leif, also dem Journalisten, initiiert worden. Der hat den Impuls gegeben und hat auch uns geholfen bei verschiedenen Stiftungen das unterzubringen. Wir haben das bei der Böckler Stiftung versucht, für die schon mehrere Projekte gemacht haben und sind dann schließlich bei der Brenner Stiftung gelandet. Mit Sicherheit geht so etwas nicht, wenn es nicht auch gemeinsame Interessen gibt oder bestimmte Interessen seitens der Brenner Stiftung gibt. Und wenn man genau hinschaut, dass die Marktordnung heißt ein Vorschlag der Otto Brenner Stiftung. Das heißt, es ist nicht nur eine Förderung, sondern die Otto Brenner Stiftung als Stiftung der IG Metall hat sich den Gehalt der Studie mit dieser Formel auch zu eigen gemacht.
Gab es für Sie persönlich oder die Mitautoren jetzt ein spezielles Motiv, das zu machen, aus Ihrer sonstigen Arbeit heraus?
Also das auf jeden Fall, es passt sehr gut zu dem Profil von Nautilus, wer sich dort auf der Website ein bisschen orientiert. Wir haben diverse Grundsatztexte und einen kurzen Schnipsel auf der Startseite. Dort steht definitiv drin und diese Unterscheidung werden wir vielleicht noch vertiefen und die ist uns wichtig. Ja. Politikberatung ist Lobbyabwehr, heißt das. Wir machen eine sehr strikte Unterscheidung zwischen Politikberatung und Lobbyismus. Das auch deswegen, weil viele Lobbyisten für sich in Anspruch nehmen, Politikberater zu sein. Wir können dann im Detail über die Beratungsdimension von Lobbyismus, die er aus meiner Sicht auch tatsächlich hat, reden. Gleichzeitig weisen wir strikt von uns, lassen uns also diesen Terminus Politikberatung, der natürlich seinerseits umstritten ist, aber jetzt von den Lobbyisten nicht streitig machen, sondern legen großen Wert darauf, dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Man kann vielleicht ganz banal damit so unterscheiden: Lobbyisten haben die Absicht, spezifische Interessen der Politik nahezubringen. Und Politikberatung dient der Selbstbehauptung der Politik auch gegenüber lobbyistischen Interessen. Politikberatung hat etwas damit zu tun, und gute Politikberatung sollte dazu beitragen, den oder das Primat der Politik gegenüber ökonomischen Interventionen zu behaupten. Und das ist das Gegenteil dessen, was Lobbyisten wollen. Wir können dann über die Legitimität der Ambitionen von Lobbyisten diskutieren, aber jedenfalls machen wir strikt diese Unterscheidung.
Indem Sie sagen, also es geht bei der Politikberatung darum, das Primat oder den Primat der Politik zu behaupten. Deutsch ist ja oft doppelsinnig. Ne? Behaupten heißt also sozusagen das bewahren. Man kann natürlich auch jetzt könnte sagen, überhaupt mal behaupten wieder, denn der ist vielleicht verloren gegangen.
Ja, das kann man beides sagen. Das ist ja jetzt kein Gegensatz.
Kein Gegensatz, sondern noch weiter. Es gibt dann
Man kann das so.
Ja, oder es gibt jemanden, der sagt, vielleicht gibt es das gar nicht unter unseren Verhältnissen mehr, das Primat der Politik. Können wir nachher in der Diskussion, die wir im zweiten Teil ja auf jeden Fall machen,
mit guten Gründen annehmen.
Ne? Das ist also aber genau jetzt hier das Problemfeld, an dem die Studie ja auch ansetzt. Aber es gibt wahrscheinlich noch ein paar spezifische Ansätze und die Herangehensweise wäre dann auch vielleicht ganz interessant. Ja. Wie haben Sie die Studie angelegt dann?
Also unter dem Vorzeichen und Anspruch wissenschaftliche Politikberatung haben wir versucht, uns möglichst viel von dem aufzugreifen und uns dessen zu vergewissern, was zu diesem Thema im Umlauf ist, und zwar sowohl theoretisch, analytisch als auch empirisch.
Spuren weitersprechen wegen der Glocken, des Glockenklangs.
Ja.
Also die Kirche konkurriert im Moment wieder mal mit uns hier.
Also ein etwas gehobenerer Tonfall, solange die Glocken hier uns unterbrechen. Unter dem Vorzeichen wissenschaftliche Politikberatung haben wir versucht, uns all dessen zu vergewissern, was zum Thema Lobbyismus im Umlauf ist. Also natürlich der wissenschaftlichen Literatur, die nicht sonderlich opulent ist in Deutschland zu diesem Thema. Dann haben wir gemacht eine Untersuchung der Pressebotschaften über Lobbyismus der letzten 10 Jahre. Also wir haben alles an Presseartikeln gesichtet, was dort zum Lobbyismus steht. Es wird, die Kirche lässt nach.
Kommt nochmal. Sie können aber durchaus trotzdem
Ihren Ton.
Ja, gut, wir sind eigentlich eher für die leisen Töne. Das ist ja, die lauten Töne sind ja nicht
ein
Privileg der Politik und nicht der Politik.
Haben Sie bei solchen Veranstaltungen Mikro? Leider jetzt
akustisch etwas günstigere Verhältnisse als die hier. Okay. So, also wir haben dann die Presseschau macht wissenschaftliche Literatur zur Kenntnis genommen. Wir haben also sämtliche Bundestagsdrucksachen, wo die Parteien ihre aktuellen Ambitionen niederlegen, wie sie den Lobbyismus regulieren wollen, durchgeforstet. Und dann haben wir noch etwas gemacht, was eine Spezialität ist von Nautilus. Wir haben breitflächig das Internet gefilzt, was dort eigentlich in der Kommunikation los ist. Wir sammeln und sichten also alle Webseiten, die in einer bestimmten Weise mit politischer Kommunikation zu tun haben, insbesondere zum Beispiel die Foren und Gästebücher der ganzen großen Talkshows, also Jauch, Illner, Will und so weiter, und stellen das zu sogenannten Textkorpora zusammen. Und da haben wir jetzt also im Laufe des letzten Jahres, was weiß ich, 120.000 Seiten und ein paar 10.000 Statements von unterschiedlichen Teilnehmern gesammelt. Und wenn man das dann mit statistischen Programmen durchforstet und durchfilzt, stößt man auf folgendes Ergebnis, von dem ich glaube, dass es im Detail dann wesentlich präziser ist als das, was die Umfrageforschung zutage fördern kann, denn wir untersuchen O-Töne und führen uns ungeschützt das zu Gemüte, was die sogenannten Wutbürger im Internet absondert. Dort ist ein kurz gefasst dreierlei das Ergebnis. Erstens, die Leute beschäftigt aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Zustand der Demokratie. Haben wir hier noch eine Demokratie? Ist das noch demokratisch, was hier abgeht, oder es wird ein Bild formuliert, wie Demokratie eigentlich ausschauen sollte. In dieser Internetkommunikation ist die plebiszitäre Dimension der Demokratie sehr stark vertreten. Witzigerweise haben wir aufgrund dieser Lektüre immer gedacht, irgendwas muss mal passieren. Und die Piraten, die das ja aufgreifen, haben wir so nicht gedacht selber, dass das dorthin läuft. Aber es war im Internet absehbar. Zweiter zentrales Stichwort, das nach ihm verkoppelt ist mit dieser Demokratie, ist Gerechtigkeit, also bis hier noch geht es noch gerecht zu. Vielfach wird betont, das ist alles nicht mehr gerecht, und es ist eine starke Sehnsucht und Bedarf an Gerechtigkeit da. Das Gerechtigkeitsempfinden bei den sogenannten Wutbürgern ist sehr stark ausgeprägt. Und der dritte Punkt ist der, und das führt jetzt dann ins Thema unmittelbar hinein, wenn irgendwas schief läuft in Deutschland, wenn es keine Demokratie gibt oder wenn es nicht gerecht zugeht, dann sind es die Lobbyisten. Die Lobby ist an allem schuld. Lobby ist einer der zentralen Stichworte in dieser Internet Internetkommunikation und Lobby fungiert dort eigentlich als Ersatzbegriff für alles Mögliche. Also wo wir früher gesagt hätten, das Kapital, der Kapitalismus, das System, die Bourgeoisie, die Klasse, Kapitalistenklasse, das Establishment und so weiter, das wird heute alles summa summarum unter diesem Lobbybegriff subsumiert. Damit hat auch die, wie soll man sagen, die politische Alltagskommunikation, wie sie sich im Netz darstellt, also erstens eine zentrale Kategorie, zweitens einen allgemeinen Bösewicht, aber sie hat damit auch ein Feindbild auch erzeugt. Sie hat aber auch ein Problem im Vergleich zu den Kategorien, die ich eben vorher genannt habe, ist dieser Lobbybegriff vergleichsweise diffus und unanalytisch. Er trifft Stimmungen und er trifft natürlich auch tatsächliche Dinge, aber er ist selber nicht sonderlich gehaltvoll, soweit es die Internetkommunikation angeht. Man kann natürlich einen gehaltvollen oder substanziellen Lobbybegriff entwickeln, das haben wir auch versucht in der Studie. Das ist vor allem ein eingrenzender und beschränkender Begriff, der sich eben auch abhebt von dieser ganzen diffusen Verallgemeinerung. So, aber nichtsdestotrotz, eine antilobbyistische Stimmung ist wahnsinnig verbreitet im Internet und wir schließen daraus auch in der Bevölkerung oder im, wie man altertümlich sagen würde, im Volk. So, und das können Sie hier in Frankfurt wahrscheinlich bei jeder Demonstration, also der Blockbewegung, nachvollziehen. Aber immer wenn irgendein Phänomen auftaucht, wo die Bürger nicht mit einverstanden sind, dann heißt, da steckt irgendeine Lobby dahinter und dann treten eben die Probleme auf. Das bleibt oft sehr diffus und unscharf.
Ein bisschen inzwischen natürlich durch Banken ersetzt eventuell und in Kombination dann der Banken. Aber können Sie noch mal was sagen? Also Sie sagen ja, frühere Begriffe waren vielleicht mindestens in der Richtung analytischer. Ne? Also wenn man sagt Kapital oder Kapitalismus oder wie auch immer. Jetzt Lobby, kann man das erklären, sozialwissenschaftlich oder irgendwie politisch? Wieso jetzt dann so ein hochemotionaler und auch geeigneter für Mobilisierung unter Umständen geeigneter Begriff wie Lobby im Zentrum steht?
Also das, was wir uns zu dieser Frage zurechtgelegt haben, läuft darauf hinaus, dass die Verhältnisse immer undurchschaubarer, undurchsichtiger werden. Andere sagen, sie werden komplexer und der Versuch, das mit dem Lobbybegriff zu fassen, ist einfach der Versuch, schwierige Verhältnisse klein zu arbeiten und sich selber begreifbar zu machen. Es ist eine teilweise, wie ich schon finde, auch schreckliche Vereinfachung, aber es ist auf der anderen Seite eine notwendige Vereinfachung und der Versuch, sich selber ein Deutungsmuster zurechtzulegen, um die wirren Verhältnisse und die undurchschaubaren Verhältnisse sich zurechtzulegen. Deswegen kann man nur sagen, also wir haben völliges Verständnis dafür, dass das in dieser Wutbürgerkommunikation im Netz so passiert. Wir glauben auch erkennen zu können, dass das aus unserer Sicht in eine richtige Richtung weist, um das Richtige in Anführung, aber in eine analytisch auch tragfähige Richtung weist und gleichzeitig aber sich wie alle Vereinfachungen in schwierigen Verhältnissen eben mit dem Problem selber herumschlagen muss, zu vereinfacht und zu verschlichtend.
Ein Vorteil ist dabei die Personalisierung. Ne?
Der Vorteil
Lobbyisten ist, sind konkrete Personen mit Namen, Adressen und so weiter, die kann ich herausstellen.
Einerseits,
erstellen,
ja, einerseits ja, aber dann da nähern wir uns jetzt über eine Diskussion des Lobbybegriffs, ja. Das ist wohl wahr. Wenn von dem Lobbyisten XY die Rede ist, auf der anderen Seite gibt es auch die Lobby. So, und die Lobby ist dann das ein Sammelsurium von Einflussgrößen, wo das Personelle eigentlich genau dahinter stimmt. Verschwindet.
So, ne? Ja, so. Als Herrschaftsform, Lobbykratie,
ja,
sowas dann auch gedacht.
Wobei also ich gar sagen würde, das ist Unfug von Lobbykratie zu reden. Es ist auch Unfug von einer gekauften Republik in Deutschland zu reden. Allerdings ist unser Fazit, die Politik in Deutschland ist so töricht oder wie wir in der Studie geschrieben haben, tollpatschig, den Eindruck zu erwecken, sie sei käuflich. So. Sie ist nicht gekauft, das ist eine durchgängig falsche theoretische Ansatzpunkt. Ja. Aber sie ist so bescheuert, um es mal noch deutlicher zu sagen, diesen Eindruck nicht von sich weisen zu können.
Ja, also schlimmes Beispiel in letzter Zeit, Wolf und Co. Ja. Aber warum ist es ein falsches Verständnis? Weil es gar keines Kaufs bedarf? Weil alles sowieso schon funktioniert?
Oder? Also die strukturellen Verflechtungen und das strukturelle und systemische aufeinander angewiesen sein von Politik und Ökonomie in Gesellschaften, wie wir immer wieder betonen, mit kapitalistischer Produktionsweise, geht weitaus über den Kaufzusammenhang hinaus. Sie müssen in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise Politiker gar nicht mehr kaufen, denn es ist völlig klar, dass sie in einer Art vorauseilenden Gehorsam die strukturellen Verhältnisse reflektieren, Steuereinkünfte, Arbeitsplätze, Exportchancen und so weiter, Bruttosozialprodukt. Sie haben genügend Indikatoren zur Hand, um sich zu überlegen, Auweia, wenn Höchst was will oder BSF oder Daimler oder sonst wer, müssen wir schon darauf aufpassen, was wir anrichten, wenn wir dort mit Steuergesetzgebung oder anderen Regulierungen dort so massiv eingreifen. Das muss Ihnen jetzt der Lobbyist im Detail erstmal gar nicht erzählen. Das ist ein struktureller Zusammenhang und eine Voraussetzung, vor der wir operieren. Und der Lobbyismus kommt dann erst viele Stufen und Etappen später. Also zum Beispiel, wenn es um die Formulierung von gesetzlichen Details
geht. Ein Satz dazu, weil Sie gehen jetzt über schon zum Thema Lobbyismus. Was ist das konkret? Aus der Studie zitieren, Seite 15 steht, schreiben Sie einen Satz, einen Kernsatz sozusagen, dazu, die Ökonomie hat in Gesellschaften, die auf kapitalistische Weise produzieren, fundamentalen Einfluss, ohne Einfluss nehmen zu müssen. Ja. Also Einfluss, ohne dass extra Einfluss genommen werden muss. Ja. Es ist schon alles da. Ne?
Das
Bourdieu hat mal gesagt, einheitliches Denken kommt da auch noch mit rein. Ne? Die Leute denken sowieso schon so. Man muss niemanden kaufen, das ist alles sowieso schon da.
Was nicht ausschließt, dass im Detail Einzelinteressen dann natürlich zum Mittel des Kaufs greifen. Aber die Grundstruktur ist eben anders. Wenn man sich mal, also das können Sie ja alle mitvollziehen, dem Gedankenexperiment ausgesetzt. Was würde sich eigentlich fundamental ändern in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir ein Lobbyverbot aussprechen. Also wenn wir sagen, es ist verboten, dass Unternehmer oder Verbände sich in bestimmter direkter Weise an die Politik heranmachen. Unsere Prognose ist, kleinere Schieflagen im Detail würden anders tatsächlich ausschauen. Strukturell und systemisch würde sich nichts ändern, zumal dann umgekehrt die Politiker selber versuchen müssten, sich eine Fülle von Informationen über gesellschaftliche Gruppen selber zu beschaffen. Einen hintersinnigen Vorteil hat aus unserer Sicht Lobbyismus schon. Die Politiker sparen sich und damit auch der Gesellschaft die Kosten, wesentliche Kosten der Informationsbeschaffung. Sie kriegen Informationen, gefilterte natürlich, einseitige natürlich, freigiebigst, frei Haus geliefert und stehen dann vor dem Sortierproblem und vor dem Bewertungsproblem. Aber sie haben kein grundlegendes Informationsbeschaffungsproblem. Beim Lobbyverbot hätten sie das. Dann müssten sie halt, weiß ich, Tausende von Mitarbeitern selber einstellen und sie dann losschicken zu den gesellschaftlichen Gruppen und nachfragen, was wollt ihr, was braucht ihr, was können wir tun? Oder hört damit auf so. Also da ist so ein Punkt, wo wir eine funktionale Leistung des Lobbyismus erkennen können. Allerdings, und das ist auch der Sinn der Marktordnung, so wie sich die Lobbyisten, also die Personen insbesondere und sogenannte einflussreiche Kreise in Berlin, vor allem in Bonn war das noch anders, präsentieren, ist dabei so viel Schmuddelkram und, wie soll man sagen, auch die Ästhetik der Demokratie gefährdendes Potenzial drin, dass dort ein Ordnungsbedarf natürlich entsteht.
Mich hat das ein bisschen gewundert, dass Sie also einen pragmatischen Lobbyismusbegriff aufbauen, so wie Sie es eben gesagt haben, dass es da um Informationen geht, Informationsflüsse, Informationen bekommen, das wissen wir, das wollen die Lobbyisten ständig, ihr Ohr am Puls der Politik haben und schnell auf dem Kiviv sein, und Informationen auch abgeben. Und dass das also, dass, wie Sie sagen, das Funktionale daran sei. Warum sagen Sie nicht an irgendeiner Stelle, okay, das ist so, aber es gibt auch Desinformation, ne, die eingespeist wird. Also einer, der Ihre Studie begrüßt hat, ist der Im Prinzip begrüßt er der Peter Leo Graf, Leiter der Berliner Repräsentanz von RWE. Der hat gesagt, Transparenz, was Sie dann fordern, wir kommen auf die konkreten Punkte, Sie fordern. Wunderbar, ja, also wir haben als RWE im Zuge der Debatte über die Laufzeitverlängerung der AKWs eine Anzeige gestaltet, in der Unternehmen bzw. deren CEOs ihre Position an die Regierung adressierten. Transparenter geht es nicht. Dennoch wurde in der Öffentlichkeit dieses Vorgehen als unanständiger Druck auf die Regierung gewertet. Natürlich war das transparent in allen Leitmedien, in allen Zeitungen, überall war diese Anzeige. Aber ich kann mich an die erinnern, die hatte überhaupt nichts an Informationen. Also wenn man die weitere Entwicklung betrachtet, Fukushima und die abrupte Wende von Merkel, dann war das doch nur noch Desinformation. Wir brauchen unbedingt Atomstrom. Ja, also was war da Information?
Naja, ich meine, Sie... Das ist das gute Recht jedes Staatsbürgers, bewerten diese Informationen.
Ja, ja.
Ich habe jetzt da zunächst mal einen formellen Informationsbegriff, der zunächst einmal, und spätere Punkte natürlich nicht, aber zunächst einmal von dem Gehalt dieser Informationen abstrahiert, aber zur Kenntnis nimmt, und das ist der wesentliche informative Gehalt ja dieser Anzeige gewesen, dort ist ein Konsortium mit wahnsinnigem Druckpotenzial. Das hat uns diese Anzeige natürlich ganz eindeutig vor Augen geführt. Und jetzt stehen wir natürlich in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise vor dem Problem, da wir uns dem oder mittlerweile aufgehört haben, also der grundsätzlichen Frage zu stellen, wie man diese ökonomischen Formationen stärker überhaupt in den Griff kriegt, dann uns Gedanken darüber zu machen, wie wir zumindest ihre Informationspräsentation Herr werden. Und da muss man sich banal fragen, das ist dann die realpolitische Dimension, ist uns lieber, dieses Druckpotenzial wird vor aller Augen uns zugeführt. Ja. Oder wir wissen nichts, können nur ahnen, auf welchen informellen Kanälen dieses Druckpotenzial dann ansonsten ausgeführt wird. Da muss ich Ihnen sagen, da bin ich jetzt für dieses, für diese minimale Nuance. Ja. Also man kann dann natürlich über die Grenzen einer solchen Überlegung sich streiten, aber dann präferiere ich, dass ich öffentlich höre, welche Druckambitionen diese Leute haben. Außerdem, da können Sie sowieso nicht dran. Wir haben hier Organisationsfreiheit,
Meinungsfreiheit.
Also das ist alles verfassungsrechtlich gedeckt. Gleichzeitig, und doch so sind Sie eingestiegen, können Sie dann auf dieser Basis einer solchen Information anfangen zu sagen, was ist denn das für eine Information? Ja. Was beschwatzen uns die? Mhm. Das ist dann die Frage der Gegenöffentlichkeit und der interessierten Journalisten oder wer immer sich da zu Wort äußern will, zu sagen, das ist Müll, das ist Mist. Mhm. So, das ist Desinformation.
Und wer hat sich alles dahinter gestellt?
Und ich habe jetzt keine Namen mehr. Otto Schilly beispielsweise
stand da drin. Ja, toll, ne?
Toll.
Ja, und Ex-Grüner.
Sozialdemokrat.
Ja, aber Ex-Grüner. Ja, und dann ist er für die Atomlobby.
Also, wir wollen ja jetzt nicht über Schilly reden. Nee, ich habe auch keinerlei Anlass, das zu rechtfertigen. Ich will nur auf das Grundphänomen hinweisen. Das ist verfassungsrechtlich gedeckt. Wir müssen uns damit abfinden, dass sich Mächtige auch machtvoll äußern.
Ja.
So, dann können wir uns dagegen wieder aufbauen. Aber ansonsten können Sie dagegen nichts einwenden.
Gleichzeitig auch jetzt die Aufklärung darüber, dass es ganz unterschiedliche Lobbys gibt. Also Lobbys mit völlig unterschiedlicher ökonomischer Macht, finanziell. Ja. Also wenn ich so eine Anzeige schalte, brauche ich Millionen vielleicht, ein paar. Greenpeace hat nicht so viel oder kleinere NGOs, die ja auch als Lobbyorganisation gelten. Wir kommen jetzt ja gleich drauf, Abgrenzung. Die haben ja nicht so viel Geld und so viele Möglichkeiten. Das ist also ein Machtungleichgewicht und eine Asymmetrie, die beschreiben Sie auch in der Studie. Ne? Und das ist auch ein Ansatz jetzt der Studie, denn es geht ja auch um konkrete Forderungen, die Sie aufstellen. Marktordnung für Lobbyisten. Da gehen Sie davon aus, dass es sich hier auch um einen Markt handelt und dass der aber im Unterschied zu anderen Märkten überhaupt nicht reguliert ist, richtig bisher. Eigentlich fast nichts gibt's.
Ja.
Und auch in der Bundesrepublik noch viel weniger als in anderen Ländern, das schon gibt.
Ja. So ist
das. Das ist so der Ansatz. Mhm. Jetzt pragmatisch irgendwas zu machen. Können Sie da vielleicht die Hauptergebnisse nochmal skizzieren und dann die Vorschläge?
Ja, vielleicht noch zu dem Begriff der Marktordnung, der in der Rezeption der Studie auch von dem sehr wohlwollend rezensierenden Manfred Dettling aufgegriffen worden ist, uns ist klar, dass das mit der Marktordnung vor allem eine Art Bild ist.
Ja.
Insbesondere auch, und das ist auch Ambition der Studie, Kreisen und Kräften, nämlich den Lobbyisten und entsprechenden Leuten selber, wie soll man sagen, einen Eindruck zu vermitteln, um was es eigentlich geht. Und in ökonomischen Kreisen oder Kreisen der Wirtschaft können Sie mit diesem Bild der Marktordnung überhaupt erstmal ein Grundverständnis erzeugen. Das ist schon auch ein pragmatisch, politisch-taktischer Ansatz, das Marktordnung zu nennen. Auf der anderen Seite, in der Tat, hat es auch was von Märkten, und die Ordnungsvorstellung ist auch an Ordnungsvorstellungen auf Märkten orientiert. Wir haben hochregulierte Märkte in Deutschland, und da ist in der Tat wahr, dass der Lobbyismus vergleichsweise wenig reguliert ist. So, ne? Ja, wenn es jetzt um die einzelnen Vorschläge gehen soll, wir haben 10 Punkte formuliert, die, das will ich gleich vorab abwehren, auch insofern kritisch aufgegriffen werden in der öffentlichen Kommunikation, die sich vor allem auf das Parlament konzentriert. Also wir widmen uns sehr stark der Regulierung von lobbyistischen Tätigkeiten im und im Umfeld des Parlaments. Jetzt wissen wir auch, dass das Parlament als relativ machtarme Institution in Deutschland gar nicht der entscheidende Adressat der Lobbyisten ist, sondern natürlich greift jeder schlaue Lobbyist vor allem auf die Regierung zu und versucht, gute Kontakte zu einflussreichen Beamten herzustellen. Allerdings ist entscheidend in Deutschland, dass sich das Parlament dieser Ordnungsaufgabe widmet. Das Parlament ist aufgerufen, dort endlich gesetzgeberisch tätig zu werden. Und deswegen, weil das Parlament bei der Ordnung selber im Mittelpunkt steht, deswegen konzentrieren wir uns auch aufs Parlament, denn das Parlament wird kein glaubwürdiges und tragfähiges Konzept der Ordnung des Lobbyismus in die Welt setzen können, wenn es nicht selber auch sich an der eigenen Nase packt. Wir haben also zahlreiche Interviews, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, das war auch eine Quelle also dieser Studie, gemacht mit Lobbyisten, aber auch mit Abgeordneten und Bürokraten in Ministerien. Da stoßen wir auf das witzige Phänomen, dass also Abgeordnete uns sagen, ja, schaut doch mal hin, was dort in den Ministerien alles läuft, und reden mit Ministerien und sagen, oh, schaut doch mal hin, was diese Abgeordneten alles treiben. Also geht es so, gibt es so ein hier hin und her Geschupfe. Uns ist wichtig, darauf hinzuweisen, das Parlament muss in die Vorlage gehen, das Parlament muss das machen und das Parlament muss auch selber sich an der eigenen Nase packen. Und da sind wir dann bei den entscheidenden, konkreten Punkten dieses Vorschlags. Sie wissen ja alle, dass ein sogenanntes Lobbyregister in der Diskussion ist. Das wird von verschiedenen Seiten erhoben, in verschiedenen Ländern gibt es auch. Und da gibt es einen fundamentalen Streit. Soll ein verpflichtendes Register gemacht werden, was also Lobby Control, Transparency, auch SPD, Grüne, Linke formulieren? Und soll es ein freiwilliges Register sein, was also vor allem aus den Kreisen der Verbänden gibt? Wenn Sie jetzt so wie wir als Politikberater dort nach einer pragmatischen Lösung suchen, wie kommt man aus diesem Dilemma Zwiespalt zwischen freiwilligen Register und Verbandsregister hinaus und wie kann man dort Mehrheiten herstellen? Müssen Sie nach einer Kompromissvariante oder nach einer Art Zwischenlösung suchen. Und von der behaupten wir, und das bestätigen jetzt auch natürlich eine ganze Reihe von Kommentaren auf Veranstaltungen, bei denen ich da herumgereicht wird, da haben wir möglicherweise nicht den Stein der Weisen, aber doch einen interessanten Ansatz gefunden. Und zwar machen wir Folgendes. Wir führen zunächst einmal den sogenannten Status des akkreditierten Lobbyisten ein. Also wir machen damit mit dieser Formel akkreditierter Lobbyist, das knüpft an die Diplomatensprache an, machen wir Schluss mit diesem ganzen Wildwuchs, sondern sagen, ihr müsst euch beim Bundestag melden als Lobbyist und ihr müsst euch in eine Liste eintragen, wenn ihr als Lobbyisten dem Bundestag gegenübertreten sollt. An diese Eintragung als akkreditierter Lobbyist auf eine Liste sind diverse Privilegien, wie wir das nennen, gebunden. Die Lobbyisten, die sich legitimiert und akkreditiert haben, dann auch genießen können. Das fängt an beim Erhalt des Hausausweises. Heute kriegen Lobbyisten also für ungeregelt Hausausweise. Es gibt Leute, die lassen sich dann als freier Mitarbeiter beim Abgeordneten einschreiben, sind Lobbyisten, kriegen Hausausweise. Damit muss Schluss sein mit diesem Fudelkram. sondern wir führen diesen Status ein und wer sich dort einträgt in diese Liste, kriegt einen Hausausweis, ist privilegiert, wenn es um die Einladung zu Anhörungen bei Ausschüssen geht, kann dann auch legitimiert, ohne dass irgendjemand noch die Nase rümpfen kann, tatsächlich auch Einladungen an Abgeordnete aussprechen oder deren Mitarbeiter. Sie können eine ganze Liste solcher Privilegien entwerfen. Ein akkreditierter Lobbyist hat zum Beispiel nach unserer Vorstellung das Recht, dass seine Stellungnahmen, die er zu bestimmten Themen, für die er sich zuständig erklärt hat, beim Deutschen Bundestag auf einer Netzplattform veröffentlicht werden lassen kann und so weiter. Letzterer Punkt ist übrigens deswegen wichtig, weil viele kleinere Lobbygruppen, zum Beispiel auch Bürgerinitiativen und Umweltverbände, sehr unter öffentlicher Aufmerksamkeit leiden und auch darin, dass zum Beispiel ihre Stellungnahmen, die sie mühsam in den Bundestag zureichen, überhaupt nirgends eine Resonanz finden. Und für diese Resonanz sorgen wir zum Beispiel unter anderem dadurch, dass jeder akkreditierte Lobbyist, also auch solche kleineren Verbände, das Recht hat, dass das auf der Bundestagsplattform veröffentlicht wird. Und so weiter und so fort.
Ja, vielleicht noch eins. Also es gibt jetzt eine Verbändeliste beim Bundestag. Also Ihr Vorschlag geht weit darüber hinaus, indem nämlich auch alle freischaffenden Lobbyisten, Agenturen, Anwaltskanzleien und so weiter mit Namen und Adressen und NGOs aufgenommen werden.
Wenn sie denn wollen.
Das ist der Unterschied zu Lobbykontrolle. Ne? Die kritisieren das, glaube ich. Die sagen, Freiwilligkeit ist zu wenig.
Das ist aber interessant. Das ist ja das nicht einfach nur noch freiwillig, sondern hinter dieser Aufnahme in so ein solches Lobbyregister steckt natürlich ein massiver Druck. Ja. Wenn wer das nicht macht, schießt sich selber ins Knie, weil es sich der ganzen Privilegien, die ich versucht habe gerade aufzulisten, begibt. Das ist weitaus mehr als eine freiwillige Entscheidung, sondern ist Freiwilligkeit unter Druck. So, warum wir gegen ein Pflichtregister sind, hat zwei Gründe. Also erstens persönlich habe ich nichts gegen ein Pflichtregister einzuwenden. Nur wenn Sie wie ich mal schon an der Formulierung mehrerer Gesetze teilgenommen haben, stehen Sie dort vor einem grundlegenden gesetztechnischen Problem. Ja. Sie müssen nämlich vorab definieren, was ein Lobbyist ist und wer ein Lobbyist ist. Und dieses definitorische Problem bringt sie teilweise in Teufelsküche. Sie müssen dann Detailregelungen für alle möglichen Berufsgruppen erfinden, die sofort juristischen Widerspruch hervorrufen dürften. Und das umgehen wir mit dieser Art von Register, weil es nämlich jedem Lobbyisten selber überlassen bleibt, zu sagen, ich bin einer oder ich bin keiner. Wenn ich einer sein will, muss ich mich den Regularien unterwerfen, also ich muss mich in die Liste eintragen und dann bestimmte Auskünfte über meinen Status, meine Ambitionen und so weiter geben. Das heißt, ich habe das vorhin versucht darzustellen, vielleicht kein Königsweg, aber doch eine, wie ich glaube, ganz schlaue Lösung. Und aus diesem Gegensatz zwischen verpflichtendem Register und freiwilligem Register rauszuholen. Wir bleiben natürlich unterhalb dieser Verpflichtungslösung und auch aus rechtlichen Gründen. Zum Beispiel das ist ja für uns als jemand, der von der Gewerkschaft gefördert worden ist, die Gewerkschaften weigern sich strikt auf ein verpflichtendes Register zu gehen. Und zwar deswegen, weil sie das Verfassungsprivileg genießen, sich mit ihren Anliegen und Interessen an die Politik wenden zu dürfen. Die wollen sich überhaupt nicht festlegen auf sowas. Während wir das ganze Sache umdrehen und sagen, wir eröffnen mit der Eintragung in ein Register bestimmte Rechte. Ja. So. Selbst das ist übrigens, kann braucht man ja nicht verhehlen, innerhalb der Gewerkschaften umstritten. Sie landen aber bei solchen Vorschlägen dann, wenn Sie, und das ist unser Anliegen, also dort versuchen, eine pragmatische Lösung für die Zwistigkeiten, die es an diesem Punkt gibt, zu entdecken. Lobbykontrolle, das kann ich hier mal dezent anmerken, hat nicht seine Stärke in der Konzeption politischer Vorschläge. Die Stärke dieser Organisation ist tatsächlich die Herstellung von Transparenz, das Aufdecken von Fällen, aber die Organisation und Transparency genauso haben konzeptive Schwächen. Das ist im Übrigen auch nicht unmittelbar vielleicht ihre Aufgabe. Ja. Aber alles, was Sie an Stellungnahmen und programmatischen Vorschlägen von Lobbykontrollen und Transparency auf deren Webseiten finden, erscheint uns nicht hinlänglich durchdacht.
Ja, dann haben Sie weitere Punkte. Das waren die ersten beiden, glaube ich.
Ja, das sind eigentlich,
Liste und,
das sind eigentlich die wichtigsten.
Akkreditierung.
Mit
Verhaltenskodex. Ne?
Ja, das kommt noch dazu. Also wer sich in so einer Liste akkreditiert muss, und dort greifen wir also ein Anliegen auch der Lobbyisten selber auf, die wollen ja ihre Freiwilligkeit dadurch rechtfertigen und sichern, dass sie sich selber Verhaltenskodizes geben. Es gibt eine ganze Fülle von Verhaltenskodizes für Lobbyisten in Deutschland und in Europa. Die sind teilweise gehaltvoll, teilweise sind es Schlurripapiere. Wir schlagen vor, dass nichtsdestotrotz, das dient auch der internen Debatte der Lobbyisten, dass sie einen selbstentwickelten Kodex auch vorlegen und unterschreiben, als Teil der offiziellen Akkreditierung, dass sich aber der Bundestag das Recht vorbehält, diese Kodizes zu akzeptieren oder auch nicht. Also man kann dort einen Kodex anerkennen, weil er eben gehaltvoll ist. Man kann aber auch sagen, das ist jetzt ein Schlawinerpapier. Sowas brauchen wir nicht akzeptieren. Aber das ist Teil. Aber diese zunächst einmal akkreditierte Lobbyistenliste mit dem Charakter, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, das sind zwei ganz zentrale Vorschläge, die wir dort machen. Ein dritter Punkt ist, dass wir der festen Überzeugung sind, dass Lobbyisten im Parlament nichts verloren haben. Das heißt, dass Lobbyisten, die auf der Payroll nicht nur des deutschen Volkes, nämlich als Abgeordnete stehen, also Diäten kassieren, sondern für Nebentätigkeiten, für diverse Verbände oder einzelne Unternehmen tätig sind, dass die im Deutschen Bundestag nichts verloren haben. Wir haben das uns mal angeguckt. Also es gibt verschiedene Studien, die nicht sonderlich gut sind. Wir haben selber eine Statistik für die 17. Wahlperiode gemacht. Wenn Sie jetzt die herrschende 2000 Verbände und Unternehmungen umfassende Verbändeliste nehmen, so steht etwa ein Viertel der Abgeordneten auf der Payroll dieser Verbändeliste. Das heißt, ein Viertel der Abgeordneten kann man nach diesem Kriterium als bezahlte Lobbyisten im Parlament bezeichnen, wohlgemerkt drei Viertel nicht. Das können Sie übrigens dann ja sehen, dass das quantitativ ein ganz interessantes Problem ist, wenn Sie über solche Fragen diskutieren. Es ist kein Mehrheitsproblem im Deutschen Bundestag. Sie können umgekehrt auch sagen, etwa 15% der Verbände dieser 2000 sind im Deutschen Bundestag durch Parlamentarier repräsentiert. Das ist natürlich eine eindeutige Asymmetrie, dass sich bestimmte Verbände, große Unternehmen es leisten können, Parlamentarier sich, gewissermaßen zu halten. Es gibt da zum Beispiel jedes Jahr oder jede Legislaturperiode zu Beginn ganz merkwürdige Publikationen in diversen Branchen und Fachzeitschriften. Dort gibt es dann Listen, übrigens auch bei der Gewerkschaft, aber auch beim Beamtenbund und so weiter, steht da drauf: Unser Mann, unsere Frau im Bundestag. Und dann kommt eine Liste dieser Leute, die also Mitglied sind oder sogar hauptamtliche Ehemalige sind, die noch Teilzeitkräfte sind. Die werden dann voller Stolz präsentiert. Das ist im Grunde eine absolute Unverschämtheit und Absurdität, weil das ist nicht ihr Mann oder ihre Frau im Bundestag, sondern das sind, wie es im Grundgesetz heißt, Abgeordnete des ganzen Volkes. So, und dort wird also etwas okkupiert und in Anspruch genommen, was ihnen nicht zusteht, und da muss Schluss sein. Wer Teilzeitbeschäftigte oder in Nebentätigkeiten arbeitet für Organisationen, die auf der Lobbyliste stehen, kann nicht in den Bundestag. So, entweder kann er nicht kandidieren oder sie muss diesen Job aufgeben. Wir haben uns natürlich, weil das schon einige verfassungsrechtliche Probleme wegen des Konflikts mit dem freien Mandat aufwirft, in Karlsruhe beim Verfassungsgericht, also wir extra hingefahren und haben mit einer Verfassungsrichterin darüber geredet. Das ist in dieser Form, wenn es an eine solche Lobbyliste gekoppelt ist, wie wir sie machen, verfassungsrechtlich zumindest nicht von vornherein verwerflich, wie uns dort mitgeteilt worden ist. Auch das müssen Sie bei einem pragmatischen Vorschlag immer durchdenken.
Wegen Gleichheit dann.
Weil Sie es vorher zu einer Geschäftsbedingung gemacht haben, der Aufnahme des Mandats erklärt haben. Dann kam der Politiker werden mit die freie Entscheidung, das passt nicht zu meiner Lebenswirklichkeit oder sonst was. ich mache es oder ich mache es nicht. Ja. Wir haben übrigens festgestellt, dass zum Beispiel von den 24 Hauptamtlichen, die auf dem Gewerkschaftsticket, sage ich jetzt mal so, im Deutschen Bundestag sitzen, nur noch 7 tatsächlich auch auf der Payroll der Gewerkschaften stehen. Alle anderen, also zum Beispiel bekannt ist ja hier Herr Dreibus aus Offenbach oder Herr Klaus Ernst aus Schweinfurt für die Linke, sind aus verschiedensten Gründen eh schon zurückgetreten. Also haben ihre Jobs tatsächlich aufgegeben.
Als Gewerkschaftssekretär,
für die sie ja nur noch halbtags tätig gewesen oder vierteltags tätig gewesen sind. Alle anderen, also es sind noch 7, und zwar 4 für die SPD und 3 für die Linke, die solche Funktionen ausüben. Insofern sehen Sie auch da, dass es ein quantitativ nicht sonderlich ins Gewicht fallendes Problem ist. Gleichzeitig ist es aber, was das Image für die Demokratie, die Selbstpräsentation der Demokratie angeht, wie die Politiker selber oder wie wir mit unseren Institutionen umgehen, eine ziemlich wichtige Sache, ob man bezahlte Leute dieser Art im Deutschen Bundestag hat. Das gilt dann natürlich nicht nur für die Gewerkschaften, das gilt vice versa natürlich auch für die Unternehmerverbände, die, wenn man genauer hinschaut, noch mehr drin sitzen haben als die Gewerkschaften.
Also 150
alle, sein. Das ist so eine merkwürdige Geschichte mit den Zahlen. Am Donnerstag erschien am Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über Frau Klein von Lobby Controls, also zu irgendeinem Jubiläum. Da steht, ungefähr 5000 Lobbyisten gibt es in Berlin. Wenn Sie das mal genauer nachrecherchieren, wo kommt eigentlich diese Zahl 5000 her? Finden Sie keine Quelle, keine Studie. Das sind ganz banale Hochrechnungen. Es gibt so und so viele Verbände, durchschnittlich haben die wahrscheinlich so und so viele Beschäftigte. Jedenfalls gibt es keine stichfeste Quelle eigentlich für diese Zahl. Ich persönlich halte sie deswegen für überzogen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was diese 5000 Leute treiben sollen und wer die überhaupt bezahlen soll. Es lohnt sich übrigens, wir können auch darüber noch reden, gar nicht, die als Lobbyisten zu beschäftigen. Die Zahl ist bestimmt, wenn es um wirklich einflussreiche, maßgebliche Lobbyisten geht, wesentlich geringer, wenn man alle Beschäftigten einer Geschäftsstelle eines Unternehmerverbandes dazuzählt. Bitte schön, du kannst auf 5000 kommen.
Ne? Die auf Stehempfängen dann mit rumstehen.
Richtig.
Also es gibt eine Kritik an der Stelle, an Ihrer Forderung, die kommt auch von einem Autoren auf den Nachdenkseiten. Und zwar nicht am Prinzip, dass das ausgeschlossen werden soll, diese Vermengung von Funktionen Abgeordneter, Lobbyist, sondern dass auch die Ehrenamtlichkeit der Betätigung in einer Organisation dann ausgeschlossen werden soll. Beispiel der Jan van Aken, Abgeordneter der Linken, ist Mitglied bei IPPNW, Internationale Ärzte zur Verhinderung des Atomkrieges, ehrenamtlich. Ja. Wenn jetzt Ihre neuen Regeln greifen, dann müsste der sozusagen da auch, oder ist das ein Missverständnis, sein Ehrenamt
also, da muss
irgendwie
man,
aufgeben?
Ja. Vieles an dieser Kritik erscheint mir ein Problem nicht gründlicher Lektüre.
Okay.
So, das ist das Erste. Das zweite Problem ist in der Tat, man muss da sehr, sehr differenziert sich Gedanken machen über viele, viele Einzelfälle. Wir haben dann immer das Problem, viele, viele Einzelfälle und unterschiedliche Positionen unter einer allgemeinen Rechtsregelung zusammenzufassen. Also, wenn der Herr van Aken hauptamtlich irgendwas Vorstand oder irgendwas tätig ist bei dieser Institution, dafür Geld bekommt, er ist ehrenamtlich tätig, bekommt er keines, und diese Institution steht auf der Lobbyliste, dann muss er sich da die Frage gefallen lassen, ob er dort gut aufgehoben ist. Wenn er aber nur ehrenamtlich tätig ist oder Mitglied ist.
Nur Mitglied, das haben Sie geschrieben.
Nur Mitglied. Dann greift diese Regel nicht, sondern sie greift für Hauptamtliche, die noch Teilzeit beschäftigt sind, wie diese Gewerkschaftsfunktionäre. Ich selber habe eine Studie über Gewerkschafter im Bundestag über die letzten Legislaturperioden geschrieben. Sie haben derzeit sehr minimal nur noch 170 etwa Abgeordnete, die Gewerkschaftsmitglieder sind im Deutschen Bundestag. Die Mitgliedschaft berührt das natürlich nicht, weil wir sind ja nicht lebensfremd und können sagen, sie müssen aus allen ihren Vereinen oder wo sie sonst Mitglied sind, austreten, nur wenn sie im Bundestag wollen. Nein, wer nur einfaches Gewerkschaftsmitglied ist, bleibt natürlich, kann natürlich zum Bundestag kandidieren.
Oder ehemaliger Vorsitzender einer Gewerkschaft.
Oder ehemaliger Vorsitzender einer Gewerkschaft auch. Wir haben uns natürlich auch mit der Frage, dürfen denn noch amtierende Vorsitzende von Gewerkschaften unter diesen Regelungen im Bundestag. Also erstens in der Gewerkschaftsstudie, die ich gemacht habe, habe ich mit den letzten Vorsitzenden, Klaus Wiesehügel, der da drin war, ausführlich über seine Erfahrungen mit Gerhard Schröder als Abgeordneter geredet. Herr Wiesehügel ist der Meinung, er würde es nie wieder machen. Zweitens, es ist auch überflüssig unter den gegenwärtigen Bedingungen. Es hat was mit einer ganz anderen Tradition, als der Bundestag noch ein Honorationenparlament war, so in den 50er Jahren. Da war jede, die IG Chemie besonders, aber auch die IG Bergbau mit den ganzen noch lebenden Vorsitzenden, da haben wir über diese Frage geredet. Da waren die stolz drauf, dass sie auch ein Mandat hatten. Mittlerweile diskutieren die Gewerkschaften das intern selber ganz anders, weil sie natürlich unter modernen Zeiten viel stärker auf die Pluralität ihrer Organisation, interne Pluralität ihrer Organisation Wert legen müssen und deswegen oft gar nicht mehr funktional ist, jetzt als SPD-Abgeordneter Vorsitzende für eine Gewerkschaft in den Bundestag zu ziehen, die weiß, dass zum Beispiel unter ihrer Mitgliedschaft keineswegs nur Sozialdemokraten sind. Also es ist aus interner Sicht der Gewerkschaften nicht mehr Comilfo, sage ich mal, das zu machen. Es gibt auch keine mehr, es sind keine mehr drin. Und das Zweite ist, ich muss auch nach reiflicher Überlegung, wie ich finde, sagen, nein, sie gehören auch nicht hinein. So, ne? Und das gilt aber dann nicht nur für Gewerkschaften, sondern es gilt auch für den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, der, wie ich jetzt
der finde, sitzt Moment,
der sitzt da drin, der aus meiner Sicht zum Beispiel da nicht hineingehört, nach dieser Regelung nicht hinein gehören sollte. Also, bezahlte Lobbyisten, und das definieren Lobbyisten dort ganz schlicht, Zugehörigkeit, bezahlte Zugehörigkeit zu einer Organisation, die auf der Liste steht, raus aus dem deutschen, aus dem deutschen Bundestag.
Ja.
Da würde ich dann sagen, basta.
Ja. Eine weitere Forderung ist Karenzzeiten für ehemalige Mitglieder der Exekutive und Parlamentarier, ne? Ja. Die also besondere Funktionen haben, Ausschussvorsitzende für bestimmte Dinge, dass die nicht ein paar Monate, nachdem sie aus dem Parlament sind, dann also Koch, Wilfinger Berger oder so, das
sollte
so nicht sein.
Ja? Völlig unabhängig. Schröder und
Schröder,
Fischer ist ein bisschen komplizierter. Fischer hat sich ja immerhin selber eine Karenzzeit verordnet und ist für ein Jahr nach Harvard gegangen und hat Pause,
okay, aber
Pause gemacht.
Sagen, zwei Jahre, sagen Sie jetzt.
Ja, also über die Daten, Zeiträume will ich mich gar nicht streiten, aber es geht da um eine Grundfrage. Nehmen wir mal gerade Josef Fischer, der kein Abitur hat und nichts. Seine ganze Qualifikation hat er über den von der Öffentlichkeit, von der Demokratie bezahlte Jobs erworben, als Minister in Hessen und als Minister im Bund. Das heißt, der ganze Qualifikationserwerb von Josef Fischer ist von uns allen bezahlt worden. Welches Recht, das ist dann wieder ein rechtliches oder ein verfassungsrechtliches Problem, hat ein solcher Mensch tatsächlich dann diese Qualifikationen privat zu vermarkten? Das ist ja die Folge. So, ne? So, und gleichzeitig wollen wir auch nicht lebensfern sein, wenn Herr Fischer oder andere nach Abschluss ihrer Karriere in der Politik noch irgendwas Vernünftiges tun wollen, können wir das ja nicht einfach verwehren und verbieten. Ich würde zwar in diesem Zusammenhang, das ist unter Lobbyisten sehr üblich und populär, vom Berufsverbot sprechen, weil das eine Verharmlosung des historischen Berufsverbots ist, wenn man so argumentiert. Aber natürlich greift es in die Berufsfreiheit und die freie Berufswahl ein. So, und da ist dann die Frage, wie und wann und wie lange ziehen wir Grenzen? Und deswegen kann man zum Beispiel sagen, bei Ministern müssen die Grenzen länger sein, als bei einfachen Abgeordneten. Wer in seinen früheren Beruf zurückkehrt, also wer vor dem Abgeordnetenmandat oder Anwalt war, da fällt es wahnsinnig schwer, hinterher zu sagen, Sie können jetzt erstmal nicht mehr Anwalt werden. Wenn aber zum Beispiel wie bei Clement, ne, ist das der Fall gewesen, also einer Wirtschafts- und Sozialminister war, ein paar Monate nachdem er aus dem Amt scheidet, eine Tätigkeit für ein Unternehmen vollführt, wo er von einschlägigen Kenntnissen, Informationen profitiert und das Unternehmen dazu. Dem muss man einen Riegel vorschieben. Sie können das nur nicht auf Dauer tun, so etwas ausschließen. Das heißt, Sie müssen sich über Zeiträume klar werden, indem Sie so etwas...
Warum eigentlich nicht auf Dauer? Warum ist es nicht denkbar, dass man sagt, Kanzler, Minister können prinzipiell nicht später als Lobbyisten wieder aufkreuzen, weil das ein ganz eigenartiges Verständnis auch von Demokratie bringt. In den USA gibt es ja diesen Spruch, diesen alten, what's good for the United States is good for General Motors. Und dieser Drehtüreffekt, ne? Ich bin mal bei General Motors Manager, dann bin ich mal Minister für Finanzen oder Wirtschaft und danach bin ich wieder irgendwo. Das ist doch, man könnte natürlich sagen, das ist die Wahrheit. Ne? So sind die Verhältnisse, aber man könnte ja auch bekunden wahrscheinlich, also, dass das eigentlich auf diesen, bei diesen ganz hohen Funktionen
nicht. Ja, da kann man sehr ernsthaft, also wir schreiben selber für den Kanzler, halten wir das eigentlich für unmöglich.
Ja.
Für den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gehört sich, dass er hinter wie Helmut Schmidt das ganz brav macht. Und Helmut Kohl ist ja verstummt, aber Helmut Schmidt macht das ja sehr solide. Da gibt man den Elder Statesman und dafür ist die Gesellschaft dankbar, wenn er was Gutes redet. Wenn er, gut. Aber jedenfalls, ein Kanzler sollte von uns in einen Status versetzt werden, dass er sein Leben nicht unbedingt genießt, aber dass er jedenfalls nicht mehr darauf angewiesen ist, in irgendeinen Job zu gehen. Gerhard Schröder, das muss man sagen, kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, hat durchaus glaubwürdig versichern können, er braucht auch noch Geld.
Oh. Da kommen uns die Tränen.
Da bitte ich doch mal bitte um Folgendes. Bitte nicht in der Demokratie kleinlich und wie soll man sagen, auf Heller und Pfennig argumentieren. Demokratie ist uns teuer, Demokratie kostet was. Und wir sollten uns nicht genieren, diesen paar Politikern also eine hinlängliche Alimentation zu gewähren, die uns, eben sie und vielleicht uns, von dieser schwachsinnigen Argumentation entlastet. Aber
ja, im Amt vielleicht. Da könnte man doch drüber reden.
Ja, also man könnte zu reden. Richtig. Das ist doch zum Beispiel ein Hintergrund dieser ganzen, Erleichterung der Debatte wäre, wenn man zum Beispiel konzidiert, und ich jedenfalls tue das in Diskussionen, zu sagen, also von mir aus zahlen wir halt die Politiker besser.
So. Ja.
Oder wir regeln ihre Pension anders. Und beim Kanzler machen wir das, das auch, weil wir an dem Grundprinzip, ne, dass der Kanzler nicht mehr sich irgendwie privat vermarktet, wie Gerhard Schröder das tut, weil wir das in einer, wie soll man sagen, anständigen und auch ästhetisch ansprechenden Demokratie nicht haben wollen. Man kann das bei Ministern zum Beispiel sich dann anders überlegen.
Wenn einer
Wirtschaftsminister ist und dann, weiß Gott, also in einem völlig, also beim Verlagshaus so tätig.
Okay.
So, also man kann das dann nach Tätigkeiten.
Aber da gibt es ja ein schlimmes Beispiel, ne? Riester, der Erfinder der Riester-Rente und heute, wenn ich richtig informiert bin, Berater bei Maschmeyer, zusammen mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Sachverständigenrates Rürup. Und beide beraten da jetzt Maschmeyer, und das ist ein Konzern, da werden genau diese Riester-Renten oder andere schöne Finanzprodukte an den Mann und an die Frau gebracht.
Jetzt will ich aber in diese Empörungswelle, die jetzt anfängt, da hochzuschwappen, ein bisschen noch drüber gießen. Also, wir haben in der Studie uns natürlich genau angeschaut, was schreibt denn jetzt Lobbykontrolle und Transparency zu dem Thema wirklich, und haben uns deren Studien dazu angeguckt. Da hat sich herausgestellt, dass sich es insgesamt in den letzten Legislaturperioden um 40 Fälle handelt, 40 von weiß Gott wie viele, 100, die dort erstmal problematisch sein könnten. Dann, wenn Sie die Studien genau lesen, stoßen Sie auf einen wirklich, jenseits Kanzler und Koch und so, auf einen einzigen problematischen Fall eines höheren Beamten aus irgendeinem Ministerium, der dann zuständig war für die Genehmigung von Anlagen, die er vorher selber im Ministerium hatte. Das Ganze ist insofern eine ganz interessante Sache. Zahlenmäßig, auch von der wirklichen systemischen Bedeutung von Macht und Einfluss, fällt diese ganze Sache nicht ins Gewicht. Und das Problem ist tatsächlich ein legitimatorisches. Wie präsentiert sich Demokratie? Wir drehen sie um und sagen, schon ein Fall ist zu viel. Ja? Aber nicht, weil es darum geht, dass also jetzt unglaublich viel Einfluss erzeugt worden ist und asymmetrisch operiert worden ist, sondern weil sich so etwas in einer Demokratie nicht gehört. Mhm. Weil wir da klipp und klar Grenzen zu ziehen haben. Aber immer davor, also da passiert wahnsinnig viel. Bitte ich einfach mal darum, immer genau nachzulesen, was wird dann wirklich auf den Tisch gelegt. Und das Problem für uns auch in der Studie war, dass wir bei der Suche nach den riesen Fallzahlen zum Beispiel immer wieder auf Grundeis gelaufen sind, weil die gibt es nicht. Das Ganze ist nicht quantitativ ein Problem. Das Ganze ist qualitativ ein Problem. Gerhard Schröder als einzelner Fall, als Kanzler ist
oder
ein
Koch.
Oder Koch ist ein Problem. Jetzt haben wir noch von den Lobbyisten in den Gesprächen umgekehrt was gehört. Warum ist die Fallzahl so gering? Weil Unternehmen sagen, sie glauben doch nicht ernsthaft, dass wir die Leute wirklich brauchen. Das sind in einer Vielzahl von Fällen Leute, die können bloß von ihrer Bedeutung, die sie sich selber vorgaukeln, von ihrem Glauben, sie hätten einen Zipfel von Macht teil nicht loslassen und drängeln sich dann in diese Job. Meistens haben die von dem, sagt der Lobbyist, ne, von dem, was wir wirklich gebrauchen können, überhaupt keine Ahnung. Und deswegen gibt es natürlich auch bestimmte Unternehmen, die sowas völlig ablehnen, sowas auch nicht machen. Und solche Leute sich beschäftigen, weil tatsächlich ihre tatsächliche Wirkung und Einfluss nicht so hoch einzuschätzen ist, wie sie oft selber glauben. Ich will das damit nicht runterspielen, aber meine Argumentation, um das zu canceln, und das wollen wir in der Tat haben, läuft in eine etwas andere Richtung. Es geht um die Frage, wie sich also die Politik als souverän, unabhängig, unbeeinflussbar darstellt und selber inszeniert. Es geht auch um die inszenatorische, legitimatorische Komponente.
Deswegen sind Sie auf weitere Punkte dagegen, dass externe Mitarbeiter in der Bundesverwaltung mithelfen, diese berühmten Leihbeamten oder Abgeordneten, die da an Gesetzen mit vorbereitet haben, ferner auch die sogenannten Kanzleigesetze, dass ich Freshfield and Company beauftrage, irgendein schönes Gesetz zu entwickeln. Und das Sponsoring von Aktivitäten der Regierung, zum Beispiel Sommerfest des Bundespräsidenten als Selbstdarstellung von Firmen und so. Also diese drei Punkte, können Sie die noch erläutern? Gerne.
Da will ich Sie auch auf folgenden Unterschied hinweisen. Es gibt also Organisationen mit Transparency und Lobby Control, die verlangen, dass da immer detaillierter und immer mehr Auskunft gegeben wird darüber. Also über die Leihbeamten, über die Kanzleigesetze und so weiter. Lesen Sie jetzt die Berichte der Bundesregierung zu diesem Thema Sponsoring und zum Thema Leihbeamten. Darf man nie vergessen, dass es dort längst sehr ausgefieselte Verordnungen gibt, die Bundesregierung zu berichten darüber verpflichten, die auch öffentlich einsehbar sind. Dort stellen Sie jedes Mal fest, wenn es um die Leihbeamten geht, haben wir einen so dicken Bericht, der hat etwa 80 Seiten, da geht es um 60 Personen. Von diesen 60 Personen haben im letzten Bericht wir zwei identifiziert, können die also vom BDI in diese ministeriale Maschinerie hinein geschleust worden sind. Schauen Sie sich dann die Einzelfälle im Detail an, was die eigentlich machen. Das stimmt nicht, was in der Presse steht, dass die also ganz hochrangig irgendwo im Gesetzgebungsprozess angesiedelt sind, sondern sie waren Ratgeber von Referenten, also auf einer völlig untergeordneten Ebene, zumal in der Verordnung ja auch drinsteht, dass es verboten ist, solche Personen im Umfeld von maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligten Personen zu platzieren. Auch da haben Sie wieder, wie im vorhergehenden Fall mit den Nebentätigkeiten der Karenzzeit, einen quantitativ irrelevanten Vorgang. Diese Zahl von Personen, die dort in den Berichten aufgelistet sind, spielen quantitativ keine Rolle. Deswegen drehen wir es um und sagen, weg damit, wir brauchen das überhaupt nicht. Das ganze Gerede, das sei für den Austausch von Wirtschaft und Politik maßgeblich, wie also die Anhänger dieser, ist völliger Unfug, es ist systemisch irrelevant. Es schadet aber von dem ganzen Gewese, das herumgemacht wird, der Demokratie, es wird nicht gebraucht, es ist schädlich, also kann man es streichen. Und da sind wir genau dagegen. Transparency fordert noch einen Bericht und noch ein Detail. Das ist mit Transparenz, mehr Transparenz gar nicht mehr zu beheben, das Problem. Wir wissen, was da los ist. Es ist transparent genug. Und auf der Basis der vorhandenen Transparenz kann man sagen, weg damit. Und
Transparency schließt sich dieser Forderung nicht an, weg damit. Nur irgendwie Transparenz. Oder?
Das ist jetzt ein allgemeiner Hinweis und ganz ironisch kann ich jetzt sagen, was wird denn aus Transparency und Lobby Control, wenn alle diese Probleme gelöst sind? Dann sind diese Organisationen ein bisschen deplatzierter. Also jetzt sind sie verdienstvoll, aber sie neigen dazu, die Transparenzforderung immer detaillierter zu gestalten, statt an einem Punkt ganz massiv zu sagen, hau weg den Scheiß. Ne? Und das kann man natürlich.
Kanzleigesetze sagen Sie auch.
Ist weg damit. Wir brauchen also keine speziellen Lösungen da. Wir haben ein Vergaberecht des Bundes. Dort können Sie Dinge, die Sie brauchen, auch die Sie akut und aktuell brauchen, ausschreiben. Ausschreibungen können Sie transparent gestalten. Es kann in Einzelfällen nicht bestritten werden, dass die Bundesregierung, die Finanzkrise ist ja so ein Problem, Beratungsbedarf externer Art hat, weil sie selber über Beamte verfügt, die nicht auf den neuesten Detail, also auf der Hedgefonds-Regulierung und so weiter
sind. Können Sie Anhörungen machen weiter?
Können Sie auch natürlich zusätzliche Anhörungen machen, aber Sie können in der Tat auch auf der Basis von Ausschreibungen transparent sich das einkaufen. Auch das ist aber witzigerweise größtenteils schon im Vergaberecht geregelt. Man kann sehr umtreten. Also der einzig wirklich relevante Fall war Gutenberg, der dort so ein Gutachten. Wahrscheinlich hätte man den Minister eher beim Verstoß gegen Vergaberegelungen packen können. Aber auch da haben Sie das Problem quantitativ irrelevant und weg damit. Peinlich und weg damit.
Hier kriege ich gerade einen Zettel reingereicht, kann man gerade mal aufgreifen. Also Lobbyorganisationen wie Bertelsmann Stiftung, Bilderberg, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die würden ja auf jeden Fall also in Ihre Transparenzliste. Ja,
entweder stehen Sie in der Transparenzliste, dann werden Sie behandelt wie alle anderen, auch stehen Sie nicht drin.
Ja.
Und da sind wir dann vielleicht noch bei einer weiteren.
Also Bilderberg würde sich da nicht eintragen.
Ja, dann wäre es äußerst verwerflich und wäre auch über Sanktionen nachzudenken, wie man die ausgestaltet. Wenn irgendein Ministerium oder ein Abgeordneter informelle Kontakte hat, formelle Kontakte sind dort dann so reguliert, dass sie einzuschränken sind. Das ist auch der Sinn der Liste übrigens, dass wenn der Mitarbeiter angerufen wird und einen Brief auf den Tisch kriegt, da wird um einen Termin gebeten. So, dann guckt er in Zukunft in die Lobbyliste rein und sagt, stehen drauf, müssen wir machen, können wir machen, wollen wir machen, müssen wir machen. Steht nicht drauf, sofort haben Sie eine klare Regel, Vorsicht. So. Im Übrigen stehen Sie auch da wieder an einem rechtlichen Problem. Das Mandat ist frei. Der Abgeordnete kann reden, mit wem er will. So, da können Sie nichts dagegen machen. Und das Lobbyregister zieht eine Grenze, die uns, der Öffentlichkeit und ihm klar macht, wo ist die Schicklichkeitsgrenze. Also wenn Sie ihn zum Beispiel dann bei irgendwelchen Kneipentouren mit einem Bilderbergmenschen erwischen, können Sie als Journalist das tatsächlich legitimerweise hochziehen. Wenn Sie den aber in der Öffentlichkeit sehen mit der Repräsentantin von Siemens und Siemens steht auf der Liste, können Sie nicht sagen, das ist irgendwas Illegales. Also da können Sie dann immer noch genügend drüber schreiben, was wollen die Siemens-Leute von der Bundesregierung. Und wie bewertet man das? Aber wir müssen ja allgemeine Regeln, die für große, kleine und verschiedene Fälle gelten, formulieren. Ja. Deswegen bewerten wir auch den Gehalt von Lobbyismus nicht.
Zehnter Punkt ist bei Ihnen die UN-Konvention gegen Korruption endlich in der Bundesrepublik ratifiziert. Wieso haben wir die nicht längst ratifiziert?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, wenn Sie die Bundestagsdebatten, wir haben sie ja alle gelesen dazu, sich anschauen, wo die CDU und die FDP das ablehnen, dann ist eigentlich das springende Argument bloß das, oder es gibt zwei. Das eine Argument ist, trifft für uns nicht zu, wir sind davon dem Problem nicht betroffen. Das trifft nicht ganz zu, dieses Argument, aber Korruption ist auf dieser Ebene auch nicht das entscheidende Problem. Wir wollen hin für Tom Königs, als der hier war, einen Aufsatz über Korruption in Frankfurt in der Bauverwaltung geschrieben. Ja. Da haben sie ein Problem. Das ist jetzt auf der Abgeordnetenebene, allenfalls als die DDR den Herrn Abgeordneten bestochen haben wegen Willy Brandt. Also da haben sie solche Probleme nicht in dem quantitativen Umfang. Also trifft für uns nicht zu, sagt die. Und das zweite Argument ist, schauen Sie sich mal die Liste der Staaten an, die das unterschrieben haben. Da finden Sie alle hochrangig korrupten Staaten, die haben das unterschrieben. Da hat sich jetzt in der Lage in diesen Ländern auch nicht sonderlich viel geändert, obwohl sie unterschrieben und unterzeichnet haben. Das erscheint mir zwar noch immer kein Argument, es nicht seinerseits zu unterschreiben, aber auf den Tatbestand kann man sich schon hinzuweisen, diese Konvention liefert, die Unterschrift darunter liefert einigen Staaten die Legitimation zu sagen, wir sind nicht korrupt, weil wir das Ding unterschrieben haben und das stimmt schlicht nicht.
Von wann ist denn die Konvention?
Bitte?
Von wann?
Oh, das muss ich sparen. Die ist aber schon, also es ist so, die Bundesrepublik Deutschland, Rot-Grün, hat sie unterschrieben und sie ist im Parlament bis heute nicht ratifiziert worden. Sie ist also schon älter, weil das im parlamentarischen Vorgang, also vor 2005 gewesen ist. Von wann genau weiß ich nicht. So, und es ist im Grunde eine Lappalie und eine Formalie. Das sollte die Regierung machen und sich im Übrigen auch umgekehrt, also wenn das zutrifft, was ich sage, ich bin sicher, dass es zutrifft, dass korrupte Staaten sie unterschrieben haben, sie sollte das zum Anlass nehmen, eine Diskussion herbeizuführen, dass man diese Konvention ernst nehmen sollte als Unterzeichner. Aber das ist eher, wie soll man sagen, ein Symbolakt, als dass er wirklich praktische Bedeutung hätte.
Die Studie ist 2011 erschienen. Können Sie kurz, weil wir wollen ja auch noch diskutieren, was zur Resonanz sagen? Ganz kurz.
Ja,
positiv.
Wir sind mit dem medialen Echo und der Resonanz insofern sehr, sehr zufrieden, als das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich dort eine Position auch teilweise zwischen festgefahrenen Fronten einzunehmen, weil das gelungen ist. Ich habe Ihnen das Beispiel mit dieser Transparenzliste ja gesagt. Interessant ist Folgendes. Ich habe, deswegen ist das eine ganz anders geartete Veranstaltung hier in den letzten Wochen und Monaten, sehr viele Einladungen von Lobbyverbänden und Lobbyorganisationen erhalten und habe dort auch einige lobbyistische, wie soll man sagen, Vereinigungen kennengelernt, die ich bis dato auch nicht kannte, dass es überhaupt gibt, wo sich also tatsächlich Politiker und Leute aus der Wirtschaft und Verbänden so treffen und alles Mögliche miteinander besprechen. So mein Eindruck ist, den ich da gewonnen habe, dass das ja so kulturelle Veranstaltungen, also, aber ich will es nicht runterspielen. Jedenfalls interessant ist, dass die Lobby-Szene auf die Gesamtsituation vergleichsweise aufgestört reagiert und ich betone das auch immer bei den Auftritten. Es ist erstens ein wunderbares Wahlkampfthema. Man kann Parteien, die an einer Regulierung interessiert sind, nur dazu raten, es im Wahlkampf hochzuziehen. Zweitens, sollte es denn zu dem, was ich ja selber durchaus wünsche und versuche, mit einem kleinen Beitrag zu promoten, sollte es zu Rot-Grün kommen, wird diese Formation nicht umhin können, an diesem Punkt irgendetwas zu unternehmen. So, und deswegen sind die Lobbyisten neuerdings sehr stark interessiert, dass dort etwas passiert. Und in dem Kontext ist natürlich diese Studie von Interesse, weil sie einen Vorschlag macht, was passieren könnte, der im Übrigen eben auch auf den rationalen Kern des Lobbyismus und der Informationsvermittlung zugeht. Da gibt es zwei Reaktionen. Also, ich bin neulich auf den Konzernrepräsentanten von Siemens und VW gestoßen. Die sagen, das machen wir schon alles. Wieso brauchen wir das überhaupt? Wenn Sie doch in Wirklichkeit nur diese ganzen Schmuddelfirmen, Agenturen, Kanzleien und so weiter regulieren und so, wenn Sie das alles machen, dann unterschreiben Sie es und dann werden die ganzen anderen mitgepackt. So, und da geht es so hin und her. Die großen Unternehmen lehnen das aus ähnlichen auch Imagegründen wie die Gewerkschaften ab, sich überhaupt, weil sie ja eh alles wunderbar betreiben, dort hinein zu begeben. Lobbykontrolle und Transparency ist klar, wir befinden uns da natürlich in einer gewissen Konkurrenzsituation. Erstens denken wir etwas anders, was habe ich ja in dem Transparenzpunkt versucht darzustellen. Und zweitens machen wir Konkurrenz, weil wir etwas vorgelegt haben in einer sehr großen Ausführlichkeit, was die hätten eigentlich selber schreiben sollen oder aber nicht können. Und bei den Parteien ist es ähnlich. Wir wissen zum Beispiel, dass die Grünen hier in Hessen vorhaben, eine Anhörung zu dem Thema zu machen. Da war da ein Impuls, diese Studie. Da werden wir bestimmt zur Anhörung geladen. Aber die Parteien sind in einer ähnlichen Konkurrenzlage. Ich habe ja selber als Fraktionsmitarbeiter zahllose Eckpunktepapiere geschrieben. Jetzt habe die Gewerkschaften Eckpunktepapier für etwas in Auftrag gegeben, wo die Parteien hätten selber Eckpunktepapiere vorlegen müssen. Und da wir dort etwas, was Substanz angeht, in der Vorhand sind, gibt es dort auch insbesondere von den Fachpolitikern Konkurrenzgebaren und Gehabe. Von anderen Politikern, die da fachlich nicht involviert sind, überhaupt nicht. Da stößt die Studie natürlich auf dem einen oder anderen Zuspruch so. Da wird natürlich, wie Sie jetzt das auch gemacht haben, das eine oder andere Detail kritisiert. Das ist ja logisch in einem solchen Diskurs. Aber ansonsten ist die Resonanz gut. Wir selber haben vor, wir können es selber nicht machen, aber einen Impuls zu geben, daraus eine Petition an den Deutschen Bundestag zu machen. Um auch also jetzt in diese Gemengelage der Parteien etwas hineinzuhauen. Da sind wir aber jetzt im Gespräch, also mit Campact und oder ehemaligen Campaigner von Greenpeace, wie man sowas am besten macht. Aber die Petition im Bundestag hat den Vorteil, dass sie, wenn man es richtig macht, eine beträchtliche Öffentlichkeit erzeugt. Sie können da, um den Bundestag zu zwingen, es zu behandeln, gibt es ein bestimmtes Quorum, das Sie jetzt nicht im Kopf haben, das müssen Sie überschreiten. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass diese Petition nicht dann abgelehnt wird vom Bundestag, das wäre ja schlecht, also müssen wir auch ein Timing finden, dass es zwar in den Bundestag kommt, aber nicht mehr behandelt wird, dass es im Wahlkampf platziert und so weiter. Also es gibt schon, also da noch einen weiteren Impuls zu zünden, wollen wir mal schauen werden, was wird.
Bis dahin, schönen Dank erstmal. Ja. Jetzt ist die Diskussion eröffnet. Wer möchte was sagen oder auch nochmal nachfragen? Bitte schön.
Ich wollte mal fragen, mit der Trennung, also ob man nur Mitglied ist von Gewerkschaft oder Verein oder ob man hauptamtlich arbeitet. Was ist mit so Sachen wie Aufsichtsratsmitglied? Also das ist ja nicht hauptamtlich, aber es ist jede Menge noch Wesen und man kann dann auch sagen, gut, die Institution untersucht Roland Berger. Oder eben so Sachen Hochschulräte oder Aufsichtsgremium, Stiftungsuniversität. Also Sie haben gesagt, dass zahlenmäßig sind es so wenig, aber den Eindruck hat man, dass überall jede Masse solche Sachen sind, aber halt auch nicht unbedingt auf Bundestagsabgeordnetenebene und hauptamtliche.
Wollen wir noch ein bisschen sammeln?
Ja, ja.
Herr Betzwieser, bitte.
Ja, Sie hatten ja Ihre Vergangenheit mit zum Beispiel Ogoschili aus der Gründungsphase der Grünen beschrieben. Hatten Sie während seiner Ministerzeit oder speziell danach nochmal mit Kontakt mit ihm? Und hatten Sie mal einen Austausch mit ihm über seine Tätigkeiten nach der Ministerkarriere? Das war ja keine Lobbytätigkeit in dem Sinn, aber er bescherte uns ja die sogenannten Otto-Kataloge mit biometrischen Erkennungsmerkmalen in Ausweispapieren. Dann wurde er Geschäftsführer und Aufsichtsrat bei Unternehmen, die zum Beispiel die Software für die Erstellung von den Ausweispapieren erstellten oder biometrische Erkennungstechnologie, die dann als Prototyp schon am Flughafen eingesetzt waren. Was halten Sie denn davon?
Ja, gibt es noch eine dritte jetzt, die wir dazu nehmen können? Bitte sehr. Bisschen lauter, bitte.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, wenn man richtig unterm Strich hinguckt, ist faktisch eigentlich gar nicht viel passiert.
Nein, das habe ich so nicht gesagt. Es ist nicht viel hieb- und stichfest dokumentiert. Wir gehen in diesem Feld von einer riesen Grauzone und, wie soll man sagen, Dunkelziffer aus.
Weil die Instrumente nicht entwickelt sind.
Auch.
Für die Prüfung oder für die Kontrolle.
Ja, das ist, da wird es langsam schwierig, das wirklich auseinander zu halten. Wir haben den Eindruck, dass die investigativen Journalisten, die in diesem Kontext wertvolle Arbeit leisten, tatsächlich in summa summarum nicht so fündig geworden sind, wie sie selber glauben und behaupten, dass das alles etwas hochgezogen ist. Das ist der eine Eindruck. Der andere Eindruck ist in der Tat, wenn ich mir also jetzt alles anschaue, was es da so für Vereinigungen in Berlin gibt und wer sich da mit wem trifft und so weiter, dass dort eine Dunkelziffer da sein muss. Nur Sie müssen da ernsthaft folgendermaßen vorgehen. Sie müssen anhand eines Gesetzestextes oder eines Gesetzesvorhabens nachweisen, dass das spezielle Interessen auf der Basis eines speziellen Einflusses verfolgt. Und das ist unglaublich schwer, dieses nachzuweisen.
Ja, jetzt wollte ich zur eigentlichen Frage kommen. Also wenn es schon auf der faktischen Ebene unheimlich schwierig ist, da was konkret nachzuvollziehen oder zu beweisen, wie ist es dann, wenn es so um Kommunikationsmittel geht, also die Prägung über die sprachliche Schiene, die Werteschiene, wo ja auch die Politiker diese Sprache lernen, manche besser, manche weniger und die am Ende wirklich ganze Bürgerschaften schwer manipulieren können. Wir kennen das von den Staaten, also hier ist es genauso, man kann es ja wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Politiker aus welcher Fliege dann dieselbe Formulierung plötzlich, die vor einer Woche es noch gar nicht auf dem Globus gegeben hat. Und so hätte etwas beherrschen, natürlich beherrschen auch die Lobbyisten, gehe ich jetzt mal davon aus.
Logisch, ja.
Wie will man so etwas, also das ist kommunikationstheoretisch sicherlich sehr geschult, wie will man so etwas auf einer faktischen Ebene irgendwie aufs Papier also erkennen, nachweisen?
Also ich fange bei dem drei Fragen sind genug erstmal. Ich fange bei dem letzten Punkt an. Erstens, wir haben uns in dieser Studie für die Brenner Stiftung angesichts deren finanziellen Möglichkeiten nicht allen Fragen, die von Interesse sind, widmen können. Das ist natürlich eine zentrale Frage. Uns sind dann immer noch eingefallen, also zum Beispiel, welchen Einfluss lobbyistischer Natur haben diese ganzen Stiftungsprofessuren zum Beispiel, also Lobbyismus am Hochschulsektor. Wie ist es mit den ganzen Fragen der Beauftragung von Wissenschaftlern, die Studien im Interesse lancieren und so weiter? Es gibt eine Vielzahl. Bitte, also das kann man, wir haben auch das ganze Parteiensponsoring, wo das ein zentraler Punkt ist, wer bezahlt eigentlich diese Parteitage und so weiter. Und was hat das für Folgen, nicht ins Auge nehmen können. Aber klar ist, dass es dort noch eine ganze Reihe von Problemen gibt und das von Ihnen angesprochene, also die manipulative Gewalt von Sprache, da stelle ich mal also rhetorisch die Gegenfrage, können wir uns wirklich vorstellen, dieses zu regulieren? Ne? Wir sind ja an Regulierungsmaßnahmen interessiert und da müssen Sie also tatsächlich sich innerhalb des Rechtsrahmens, der uns hier vorgegeben ist, bewegen und das ist eine Materie, wo ich jetzt als Politikwissenschaftler, nicht Jurist, aber den Eindruck habe, der Zugriff, das in eine gesetzliche Ordnung zu gießen, ist dermaßen kompliziert, weil sie sich im Grunde darauf kaprizieren müssen, das ist ja auch ein Problem in dem ganzen Feld, dass sie menschliche Kommunikation regulieren. Natürlich können wir Regularien, wer darf mit wem reden oder wie in ganz bestimmten Grenzen vorgeben, aber es ist doch völlig klar, dass bei den heute vorgegebenen Kommunikationsmitteln es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, dieses zu unterlaufen und zu unterwandeln. Das heißt, wir stehen da wirklich vor einem Zugriffsproblem. Das einzige Mittel, was mir spontan gegenüber so etwas einfällt, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist drüber reden. Aufklären, öffentlicher Diskurs, das ist richtig. Der öffentliche Diskurs, und deswegen sind wir auch gerade immer interessiert. Alles, all das ist völlig in Ordnung, das zu machen, aber dem Bundestag da einen harten Regulierungsvorschlag zu machen, das ist, also dem würde ich mich jetzt im Augenblick verweigern, dass das wirklich Aussicht auf Erfolg hat. So, der zweite Punkt, Otto Schily und so weiter. Also ich und mein Kollege auch, die mit Otto Schily als Grünen gearbeitet haben, hatten mit Otto Schily, seit er nicht mehr bei den Grünen ist, keinen unmittelbar persönlichen Kontakt mehr. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Und insofern können wir also im Detail über die Sachen reden. Ja, aber jedenfalls haben wir uns, wie soll man sagen, auseinandergelebt, um das mal so dezent zu formulieren. Ja, Aufsichtsräte und so weiter. Also wir hatten in einem ersten Entwurf dieser Studie eine ganz harte Regelung sämtlicher Nebentätigkeiten drin, die also auch sehr weit gingen, was diese Aufsichtsräte und vergleichsweise andere Tätigkeiten angeht. Dort sind wir dann aber in der Tat von dem Förderer und seiner Rechtsabteilung etwas ausgebremst worden, sodass wir...
Bitte?
Von dem Förderer, also der Brenner Stiftung und ihrer Rechtsabteilung etwas ausgebremst worden. Wahrscheinlich war das sogar gut, weil wenn man in dieses Feld hineinhaut, muss man doch noch mehr Basisrecherchen leisten, als wir das in dem Kontext tun konnten. Ich bin für persönlich... Und wir versuchen das in einer weiteren Studie mal dem noch nachzugehen, für eine sehr strikte Regulierung dieser Nebentätigkeiten. Wir haben mittlerweile zu Recht die Erwartung, dass die Abgeordneten, die wir wählen, vollzeitlich, voll und ganz mit ihrer ganzen Kompetenz und Person der Aufgabe, Abgeordneten des Volkes zu sein, nachgehen müssen. Wir können keine Abgeordneten gebrauchen, die sich also mit zig Nebentätigkeiten dort noch verzetteln. Es spricht einiges für ein sehr strenges Nebentätigkeitsverbot. Aber da stoßen Sie in der Tat also auf die verfassungsrechtliche Grenze des freien Mandats. Das hat der Rot-Grün schon 1902 oder 3, als sie die letzte Regelung da gemacht haben, gesetzlich beschäftigt. Da sind sie auf die sogenannte Mittelpunktsregelung gestoßen, die dann auch den verfassungsrechtlichen Segen bekommen hat. Die besagt, also die Tätigkeit als Abgeordneter steht im Mittelpunkt. So. Und gleichzeitig eröffnet das natürlich also die Möglichkeiten zu Nebentätigkeiten. Und dann haben Sie natürlich ein ganz anderes Problem bei den Nebentätigkeiten jenseits der Aufsichtsräte, so, die natürlich im Einzelfall problematisch sind. Was machen Sie mit den Vorsitzenden aller möglichen Fußballvereine, von sozialen Einrichtungen oder Mitarbeitern? So, wenn Sie die Bundestagsliste anschauen oder die Abgeordnetenliste, was die alles ehrenamtlich machen, 3/4 oder Riesenprozentsatz dieser Bundestagsabgeordneten ist dort und dort und dort ehrenamtlich tätig. Dann schaut man es genauer hin, dann wissen Sie ja, wie sowas auf örtlicher Ebene zustande kommt. Da ruft einer, der wegen Kempten Abgeordneten kann, würdest du nicht mal für uns da Mitglied machen? Dann steht das in der Presse und alle freuen sich. Übrigens ist das auch mit den Aufsichtsräten so. Es sind sehr wenige Menschen, die ein Aufsichtsratmandat haben, Aufsichtsrat, bevor sie in den Bundestag gehen. Es werden erst im Bundestag Aufsichtsräte kreiert. Und das ist meistens so. Ne? Also jemand kennt jemanden und sagt, willst du nicht den Aufsichtsratposten haben? Der Abgeordnete sagt, ja wunderbar, fühlt sich geschmeichelt, tut sich dicke. Und das Unternehmen auch. Eine Studie, die nicht von uns gemacht wurde, ein paar Jahren, sagt, der ökonomische Einfluss ist wiederum, da lande ich immer bei dieser Irrelevanz, worum es geht, ist Wichtigtuerei, Renommee, Imagepflege und lauter so, also weiche Dinge, über die man natürlich dann auch ernsthaft reden soll, ob Abgeordnete dazu da sind, also irgendwie zur Imagepflege eines Unternehmens beizutragen. Das würde ich dann wieder ablehnen, das ist eben nicht ihre Aufgabe und sie sollen sich voll und ganz dem deutschen Volk und ihrer Abgeordnetentätigkeit widmen, aber ich will nur darauf hinweisen, dass es dort, also wie soll man sagen, tatsächlich Regelungsbedarf gibt. Ich plädiere für einen harten Einschnitt, aber zum Beispiel nehmen Sie mal, wie ist das mit Rundfunkräten, so, ne? Also mit Abgeordneten als Mitarbeiter in Aufsichtsgremien von kommunalen Unternehmen oder auch von Bundesunternehmen. Da kann man es umdrehen und kann sagen, es ist gut, wenn die Politik in solchen öffentlichen Unternehmen eine Kontrollfunktion wahrnimmt, wenn sie denn die Kontrollfunktion wahrnimmt. Darüber kann man dann in der Sache natürlich wieder streiten. Aber strukturell und formal ist es natürlich kein Schaden, wenn ein Politiker in so einem Aufsichtsgremium drin sitzt. Das heißt, da stehen Sie also vor einer Vielzahl von Details, denen wir uns jetzt in dieser Studie halt nicht widmen konnten, beziehungsweise waren dann ganz dankbar, dass die Brenner Stiftung sagt, Vorsicht, das sind zu viele Fallstricke, und das wollten wir uns nicht aufhalten. So, ne? Mhm.
Danke. Jetzt hattest du dich vorher gemeldet, nach hinter dir hatte sich jemand, dann du. Also Sie erst und dann Hans Seeher, ja, bitte.
Ich hätte meine Frage, und zwar, ich meine, diese Studie wendet sich ja mehr damit oder beschäftigt sich mit dem direkten Einfluss sozusagen von Lobbying auf die Gesetzgeber. Ja. Also ich würde mal einfach die Behauptung aufstellen, die stärkste Lobby ist ja eigentlich die, wenn man die Meinungshoheit in dem Lande gewinnt. Das heißt also, ich bin der Meinung, dass die indirekte Lobby über die Medien eine viel größere Wirkung hat als, sagen wir, die direkte Beeinflussung jetzt vom Bundestagsabgeordneten. Da, also ein Beispiel jetzt mal Finanzkrise und die ganzen Versicherungen, die da 2008 gemacht worden sind. Wir müssen die Märkte stärker regulieren. Wir sind im Jahr 2012 und wenn ich an Regulierung denke, da hat man den Gefühl, den Eindruck, es ist wenig geschehen. Also ich bin der Meinung, dass sozusagen die Medien ganz erheblichen Einfluss dabei spielen, bestimmte Interessen auch sozusagen zu lancieren. Nur so kann ich mir eigentlich auch die Untätigkeit vorstellen. Eine Frage, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, wie zum Beispiel so eine Art indirekte Lobby über die Medien geschieht und was man da eigentlich da machen könnte, um das sozusagen ja, irgendwie etwas fairer oder ausgewogener hinzubekommen?
Also, da muss ich das sehen, bitte.
Ja, ich möchte da direkt anknüpfen. Ich finde das einen sehr guten Einstieg in eine weitere Dimension des Problems, nämlich was ein bisschen ausgeblendet war der Einfluss, den Journalisten ausüben wie weit die ihrerseits wieder Interessen verfolgen damit. Wir wissen ja, dass aus Sportbereichen und anderen Gebieten der Journalisten eben auch nicht immer unabhängige Leute sind, die schreiben, was sie für richtig halten, sondern die auch gekauft sind. Das ist die Seite der öffentlichen Meinungsmache in bestimmter Richtung. Da haben ja auch die Wissenschaftler bei Ihnen ein bisschen gefehlt, die einen enormen Einfluss ausüben, wenn sie dann in den Medien erstmal Fuß gefasst haben, denke ich an Herrn Sinn und solche Leute. Da denke ich, der hat einen viel größeren Einfluss als viele Lobbyisten, und zwar nicht so sehr über seine wissenschaftlichen Arbeiten, sondern über seine verbreiteten Meinungen. Da hat er jahrelang wirklich eine Stimmung gemacht für den Neoliberalismus, der war haarsträubend, und es hat ihm keiner widersprochen. Im Gegenteil, die das gewagt haben, galten dann als die letzten Kommunisten oder sonst was. Und dazu gehört auch meines Erachtens so eine Gruppe wie, ich nenne sie mal die Pfarrer. Eine der herausragenden Figuren ist ja der Pfarrer Hinze.
Halten Sie den für eine herausragende
Figur? Ich halte den für einen ganz schlimmen Lobbyisten und Demagogen, der meines Erachtens wirklich viel versteht von der Beeinflussung der öffentlichen Meinung und der auch von den Medien immer wieder zum Einsatz gebracht wird. Den hat er alles schon verteidigt in den Talkshows und so weiter, und mit welchen unglaublichen Argumenten. Ja? Der wird aber immer wieder eingeladen. Da möchte man doch die Frage stellen. Sie hatten anfangs die Namen ja genannt, diese Talkshow-Leute. Die sind ja selbst Lobbyisten, insofern, als sie outgesourcete Meinungsmacher sind. Bezahlt wird das Ganze zwar von öffentlichen Rechtlichen, aber de facto sind das Privatunternehmen, privatisierte Unternehmen, wo die Anne Will und so weiter mit ihrem eigenen Produktionsapparat offensichtlich ein so Leute wie Metzger und wie die alle heißen, ständig eingeladen hat über Jahre und einen enormen Einfluss ausgeübt hat, übrigens auf den Westerwelle, mit einer überproportionalen Anteiligkeit, die man meines Erachtens wirklich unter das Lobbyproblem bringen muss. Und dann wollte ich, weil ich methodologisch sozusagen auch immer frage, was wird ausgelassen, habe ich bei Ihrem Vortrag, der insgesamt hochinteressant und auch wichtig war, doch gemerkt, dass Sie vor bestimmten Themen offensichtlich Respekt haben und die lieber nicht ansprechen. Also völlig gefehlt hat mir die Europa-Dimension, die ja aber doch in einem Zustand, in dem wir uns heute befinden, nicht ausgeblendet werden kann. Völlig gefehlt hat mir das Thema Wirtschaftskriminalität, weil nämlich alle Sachen, die verboten werden, dann in der Illegalität doch gemacht werden. Das heißt also, sobald irgendwo ein Gesetz auftaucht, das und das darf man nicht, zum Beispiel Waffen mit Ländern handeln, die im Kriegszustand befinden und so weiter, dann taucht man ab, da gibt es dann einen Untergrundkapitalismus, mit dem das dann erledigt wird, was man oben legal nicht darf. Das kann man meines Erachtens nicht ausblenden, wenn man an dieses Thema herangeht. Und dann müsste man eben, wenn man die Frage beantworten will, wie man da rankommt, einen Schritt weitergehen, als Sie ihn vorschlagen. Es müsste, und das ist auch völlig ausgeblendet, obwohl es ja von der Otto-Brenner-Stiftung gefördert und zum Teil auch voll akzeptiert wird, also inhaltlich akzeptiert wird, das ist das Thema Wirtschaftsdemokratie. Das war mal Otto Brenners Lieblingskind. Das darf man nicht vergessen. Und wenn das in einer Otto-Brenner-Studie nicht drinsteht, hat das für mich historische Hintergründe, die man irgendwie mit der Entwicklung der Gewerkschaft und so weiter nur erklären kann. Da sind natürlich dann so Grenzen. Ich will Ihnen nicht zumuten, das zu machen jetzt. Ja, aber gerne Ihre Meinung dazu hätte ich doch gehört.
Wollen wir da noch eine dazu nehmen, bitte?
Manuschmidt, ja, ich habe das Gefühl, das Problem ist ja mit dem Lobbyismusbegriff. Das ist immer die große Gefahr, dass man massiv an einem vorbeigeht, weil eben jeder unter Lobbyismus doch irgendwas anderes versteht. Also Sie haben ja eine Definition davon, und wenn ich das, also zum Beispiel in dieser Anzeige verhandelt, wir brauchen unbedingt die Atomkraft, ist ja im engeren Sinne auch wiederum kein Lobbyismus. Es ist ja nicht bilateral, es ist ja eben über Wandel gespielt, über die Öffentlichkeit. Natürlich ist auch die Frage, wie weit ist es überhaupt interessant, sozusagen sich nur mit diesem engeren Lobbyismus zu beschäftigen, weil eben die Rahmenbedingungen und dieses Ganze über die Medien, die Wissenschaft, die Meinungsmache, über die Parteienfinanzierung und Sponsoring und dieses ganze Ding eigentlich so eine große Rolle spielt, auch für die Schlagkraft des Einzelnen, so wie es gerade eben letztendlich ausschlaggebend ist. Also wahrscheinlich ist es eben, hat irgendwie ein Lobbyist oder ein Großkonzern, der sich überhaupt gar nicht aktiv mit Lobbyismus beschäftigt, trotzdem wesentlich mehr Einfluss als der noch so klandestine oder gewiefte Lobbyist von irgendeinem sehr kleinen, einer sehr kleinen Interessengruppe oder vielleicht sogar noch eine Bürgerinitiative. Also das ist die eine Frage, und das ist jetzt ein bisschen das ähnliche Problem mit der These der Käuflichkeit der Republik, wo Sie auch sagen, das ist ja nicht so. Im engeren Sinne ist es natürlich nicht so. Es passiert ja nicht oder so gut wie nie, zumindest nicht in Deutschland, dass jemand mit dem Köfferchen im Bundestag marschiert und sagt, jetzt möchte ich folgenden Beschluss von hier im Gesetz stehen haben.
Es ist schlicht überflüssig für die, die mächtig sind.
Wir müssen richtig, das aber es gibt machen. Natürlich trotzdem eine Käuflichkeit. Zum Beispiel fragt man sich, warum die Tabaksteuer im Bundeshaushalt verarbeitet werden darf, sodass sie natürlich die Aktionsmöglichkeiten der politischen Akteure stärkt, was natürlich dazu führt, dass irgendwie immer gewisse Vorbehalte bestehen, wirklich präventiv gegen das Rauchen vorzugehen. Und es gab ja dann auch schon Deal, ich glaube, es war noch unter Kohl, dass die Tabakindustrie nochmal extra einen mehrstelligen Millionenbetrag überwiesen hat und im Gegenzug die Bundesregierung damals zugesichert hat, sie würde alle präventive Maßnahmen vorab mit der Tabakindustrie besprechen und würde auf keinen Fall gegen die Tabakindustrie oder die Raucher in irgendeiner Form rufschädigend agieren. Also solche Fälle, wo es eine Käuflichkeit gibt, wo es einfach, also im weiteren Sinne eben, weil bestimmte Einnahmen fließen, die fließen dann nicht unbedingt in die privaten Taschen, aber sie sind eben, also sie steigern die Macht der Akteure, die dann mit dem Geld umgehen dürfen.
Gut, soweit.
Also zunächst mal bitte ich Sie alle, Folgendes, wie soll man sagen, in Rechnung zu stellen. Wenn Sie mit einem begrenzten Budget für eine Stiftung wie die Otto-Brenner-Stiftung arbeiten, müssen Sie Ihr Thema eingrenzen. Selbst wenn ich persönlich auch an der Lösung und Problematisierung sämtlicher Welträtsel interessiert bin, muss ich mich in einem solchen Fall selber fokussieren und konzentrieren. Deswegen ist in der Studie auch nichts ausgeblendet, aber es wird eingegrenzt. Dieses Ausblendungsproblem haben wir versucht, in einer Passage in dieser Studie anzusprechen. Denn es ist in der Tat so, wenn man sich nur mit diesem eng begrenzten Feld, den bilateralen Beziehungen zwischen bezahlten Lobbyisten und der Politik zu regulieren, werden sie in der Tat, und das sprechen sie ja immer an, auf Grundfragen von Macht und Herrschaft, des Verhältnisses von Politik und Ökonomie, von Kapitalismus und Demokratie immer wieder gestoßen. Nur, da wir ja den Auftrag uns selber angezogen haben, für einen Regulierungsvorschlag in diesem Feld zu sorgen, muss man das immer mitdenken und die Kräfteverhältnisse mitdenken. Aber wir haben natürlich selber keine Regulierungsvorschläge und so weiter dafür parat. Völlig klar ist, wenn Sie sich für die Fragen von Macht und Herrschaft und im Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie interessieren und dort was ändern wollen, dann müssen Sie in ganz anderen Dimensionen denken. Dann müssen Sie über Entflechtung denken, über Enteignung, über Gesellschaft und so weiter. Dann müssen Sie diese Dimension ansprechen. Aber das ist ganz schlicht und banal gesagt nicht der Gegenstand dieser Studie. Man kann diese Studie nur insofern kritisieren, und das gibt ja schlussendlich auch der Großkritiker Detling zu, an dem selbstgesetzten Anspruch und an dem, was unter bestimmten Konditionen geht. Ist der eingelöst,
und ist im Kontext dieses Anspruchs und dieses Rahmen etwas ausgeblendet. Da ist nichts ausgeblendet, sondern es ist darauf fokussiert. All diese Themen, die Sie angesprochen haben, ja gut, also ich sehe das auch so, ich sehe das vielleicht anders, aber ich sehe diese Dimensionen natürlich genauso wie Sie, aber das ist nicht Gegenstand einer solchen Studie, sonst ist eine solche Studie nicht machbar, wiewohl wir natürlich gern ein Buch über Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik mal wieder schreiben wollten. Das ist nämlich ein hochinteressantes Thema und dann kommen diese ganzen Fragen ins Gespräch. Wir selber tragen an die Brenner Stiftung also zum Beispiel dieses Thema Hochschullobbyismus mittels Stiftungsprofessuren, Stiftungshochschulen heran, weil ich das für einen wichtigen Punkt halte, also diese Rolle, die die Wissenschaft in diesem lobbyistischen Kontexten spielt. Bei Ihnen ist mir eben aufgefallen, das habe ich eingangs versucht darzustellen, wir müssen uns, also wir müssen nicht, aber wir sollten uns auf einen handhabbaren Begriff von Lobbyismus verständigen. Wir unterscheiden in der Studie sehr deutlich zwischen Interessenvertretung und Lobbyismus. Interessenvertretung ist der allgemeine, überwältigende Begriff. Und Lobbyismus und Lobbyist sein ist eine Art Spezialdisziplin von Interessenvertretung, die nämlich unmittelbar eben diese Kontakte zwischen den Interessierten und der Politik berühren. Was Sie angesprochen haben, würden wir nicht unter Lobbyismus fallen, sondern wir würden das für bestimmte Varianten von Interessenvertretung halten, die generell legitim sind. Bedauerlicherweise gibt es keine gesetzliche Möglichkeit, die Einflussnahme des Neoliberalismus zu regulieren. Es gibt nur die Möglichkeit, im Stand zu halten, intellektuell ideologische zu bekämpfen, da ich während der Rot-Grün-Zeit also auch
in. Aber für Rürup müssen Sie ja noch konkreter werden, denn das ist ein Wissenschaftler, der unmittelbar auch Einfluss auf die Politik hat.
Ja, aber das ist ein anderer Vorgang als der uns jetzt in diesem Lobbyismus-Thema interessiert. Uns interessiert, zahlt ein Unternehmen Leute, um in ihrem Auftrag an die Politik heranzugehen. Das ist bei Rürup jetzt so nicht präsent, sondern es ist ein Wissenschaftler, der sich qua Einsicht, sage ich jetzt mal, für eine bestimmte inhaltliche Position entschieden hat. Aus dieser inhaltlichen Position heraus natürlich vielfältigste Kontakte pflegt und dort Teil eines sowohl formellen wie informellen intellektuellen Netzwerkes ist, das bestimmte Interessen vertritt. Aber ich würde ihn nicht für einen bezahlten Lobbyisten halten. Die Frage, an der wir es versuchen, in der Studie klarzumachen, ist Ackermann ein Lobbyist?
So, aber nicht nötig.
So, aus unserer Sicht ist Ackermann natürlich kein Lobbyist. Und an bestimmten Punkten braucht er Ackermann auch keine Lobbyisten mehr, der ruft nämlich bei der Kanzlerin an und sagt, grüß Gott, ich bin der Ackermann, ich hätte gerne einen Termin. Und das sagt die Kanzlerin, jawohl, das machen wir. Der vertritt die Interessen seiner Bank, aber nicht mit lobbyistischen Methoden. Er kommuniziert mit der Kanzlerin und dagegen haben sie in Gesellschaften, die die Deutsche Bank als ökonomische Einheit toleriert, zulässt oder sogar gutiert, keine Möglichkeit, dieses Gespräch auszuschalten. Deswegen sind wir in weise Selbstbeschränkung, haben wir uns da nicht, verabschiedet von bestimmten Fragestellungen, sondern wir thematisieren einen Ausschnitt dieses komplexes Interessenvertreter, nämlich das Verhältnis zwischen bezahlten Personen von dritten Beauftragten und der Politik. In dem Kontext zum Beispiel, da ist interessant für das Lobbyregister. Es gibt da verschiedene Forderungen, die verlangen also, die im Register aufgenommenen Leute sollen zum Beispiel ihre ganzen finanziellen Verhältnisse offenlegen. Woher bekommen sie ihr Geld, wie verdienen sie und so weiter. Das stößt erstens wiederum auf rechtliche Grenzen. Zweitens sagt es an bestimmten Punkten nichts aus. Ich muss gar nicht mehr wissen, wie viel Geld Siemens oder VW für Lobbyismus ausgibt. Ich schaue in den Konzernbericht, lese deren Umsätze und lese deren Gewinne und weiß, die können sich alles leisten. Ich muss nicht wissen, wie viel sie, welchen einzelnen Budgetposten sie dann noch ausgeben. Das ist in anderen Zusammenhängen unter Umständen interessant, aber dann stehen wir wieder vor dem Problem der Gleichbehandlung. Wir können bestimmte Dinge nicht für einzelne Anwälten zum Beispiel, wäre es viel interessanter, wie da die Einkommenslage von wem ist. Wenn Sie das aber von einem Konzern verlangen, sagt er, steht schon alles nachlesbar in unseren gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen,
Und der Anwalt wehrt sich mit Berufsgeheimnis und Berufsfreiheit und so weiter. Da müssen Sie, wenn Sie sich tatsächlich in diesem politischen System der Regulierungsfrage stellen, sich mit dieser Rechtsmaterie und den Rechtsvorgaben auseinandersetzen und diesen Lösungen und diesen Fragen pragmatisch stellen. Das finde ich tun wir. Und alle anderen Fragen sind nicht jenseits, sagen wir so, meines Diskussionshorizontes, sondern jenseits der Machbarkeit einer solchen Studie.
Die Frage der Finanzmarktregulierung ist keine Frage des Lobbyismus.
Nein, garantiert nicht.
Kontrolle des Lobbyismus, das wäre eine völlige Unterschätzung der Problematik.
Ja, das kommt mir auch immer so vor. Also einerseits tut diese Lobbyismus-Debatte oft so, als habe sie also jetzt die große Frage gestellt, aber das hat sie gar nicht. Sie surft an einer bestimmten Ebene oder auf einer bestimmten Ebene der Oberfläche entlang. Das versuchen wir konsequent zu tun, dass man damit den Marktregulierung von Lobbyisten, nicht Regulierung des Kapitalismus ist das Thema dieser Studie. Wenn Sie den Kapitalismus regulieren wollen, was sagt ihr? Also dann denken wir über Entflechtung, dieses zahnlose Kartellamt oder was weiß ich, denken wir danach, Zerschlagung und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist nicht der Gegenstand einer solchen Studie, sondern wir schaffen, vielleicht in einem Bundesliga-Bild zu bleiben. Wir sorgen dafür, dass, wenn es schon Bayern München gibt und diese müde Eintracht hier in Frankfurt, wir schauen auf ihrer Basis, so wie sie sind, danach, dass es zwischen ihnen fair umgeht.
Ja, das war ja schon eine Art Schlusswort. Wenn niemand noch eine dringende Frage hat, bitte.
Da hat der Begriff Lobbyismus ja von Ihnen verhältnismäßig eng definiert wurde, sondern auch nur in diesem Rahmen geforscht wurde. Gibt es Pläne für eine Anschlussstudie, die das Gebiet etwas weiter auf Interessenverquickung allgemein, Interessenvertretung, Pseudowissenschaft, Pseudojournalismus untersuchen könnte?
Die zwei Themen, die uns weiter interessieren, das gibt es in der Tat natürlich solche Überlegungen. Das ist diese Sache, die ich mit den Nebentätigkeiten angesprochen habe. Also wir würden gerne eine Nebentätigkeitsstudie machen, um diesem Problem zur Leibe zu rücken, dass es ein Unding ist, dass diese Abgeordneten, von denen wir mittlerweile hochprofessionelle Arbeit erwarten, allen möglichen Firlefanz nebenher treiben und sich nicht ihren Aufgaben widmen. Das ist das eine. Und das andere, wie ich gesagt habe, mit den Stiftungshochschulen, also Lobbyismus via Wissenschaft und Stiftung und Hochschulgründungen und so weiter.
Was würden Sie davon halten, wenn ein Regierungssprecher wie Herr Seibert nach einem möglichen Regierungswechsel nächstes Jahr oder in ein paar Jahren wieder als sogenannter Journalist zum ZDF zurückkehren würde?
Er kam vom ZDF, ne?
So. Ja, er kam vom ZDF.
So, also was wollen Sie machen, wenn ein Mensch in seinen alten Beruf zurückkehrt? Das ist ein ganz anderer Fall, als wenn Herr Seibert dann irgendwo in einem Konzern sich zur Verfügung stellt. Aber denken Sie genau darüber nach, welche rechtlichen Möglichkeiten Sie haben, einem Menschen, der also aus einem Beruf rauskommt, in seinen alten Beruf wieder zurückkehren will, dieses zu verbieten. Ich würde dann da in dem Fall noch über Karenzzeiten, weil es ein hochrangiger politischer Beamter gewesen ist, nachdenken. Aber mehr können Sie da nicht arrangieren. Und ansonsten haben Sie jederzeit die Möglichkeit, und das ist natürlich in einer pluralen und diskutierten Gesellschaft auch so, Sie haben natürlich jenseits der Rechtsfrage die Stilfrage, die Geschmacksfrage zu diskutieren, und Sie können auch sagen, was der treibt, ist Unsinn. So, das steht Ihnen natürlich frei, aber wenn es um Regulierung und Rechtsfragen geht, stoßen Sie da wirklich an Grenzen.
Ja, als heute Moderator war er im Prinzip auch schon Regierungssprecher, ne?
Ja, gut, aber das können wir kritisieren und falsch halten, aber Sie können nicht
das ist schon klar.
Sagen, es ist verboten. Sie können den Neoliberalismus nur bekämpfen, aber nicht verbieten.
Das war das Schlusswort jetzt. Herzlichen Dank, Herbert Dönitz. Die Frage der Medienmacht ist Thema der nächsten Matinee am 24. Juni, Bild-Zeitung, 60 Jahre Bild-Zeitung mit Wolfgang Storz. Einige Exemplare der Studie, Marktordnung für Lobbyisten, gibt es noch hier vorne. Ja? Und auch weitere Materialien. Schönen Dank.